Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallo und herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk Ausgabe 222 mit Felix.
Float.
Und Felix.
Binärgewitter.
Und Markus, meiner einer, einen schönen guten Abend.
Ha, haben wir uns wieder mal geschafft zu versammeln? Zu
ein Traum.
Unglaublichen Zeiten wieder. Also, ist ja, also wir schaffen es wirklich nicht, normal zu senden, oder?
Normal ist relativ.
Für die Leute, die uns gerne live hören, ist halt immer erhöhter Schwierigkeitsgrad. Aber wir haben ein oder zwei Live-Hörer bestimmt. Bestimmt.
Oh, so gut.
Ja. Fangen wir von vorne an. Ich habe vor wie viel Sendung haben wir mal nachgeschaut, wie viele Hörer wir haben, oder wir haben versucht herauszufinden. Und da ist ein Mr. Unity Media aufgefallen, der quasi alle 10. Sekunde das komplette Archiv runtergeladen hat. Und das hat aufgehört. Danke, Mr. Unity Media, dass du aufgehört hast. Diese 200 Gigabyte im Monat, die sind uns jetzt quasi müssen nicht mehr von uns verwaltet werden. Ja, voll gut. Ich find's gut. Bei meinen Untoten, beziehungsweise ich habe den ausgesucht, und zwar, ich habe nicht gewusst, dass es den noch gibt, aber es gibt Scooter noch.
Scooter.
Und der sieht immer absolut genau gleich aus, aber der ist nicht alt geworden. Der ist jetzt einfach dieses maximale Level erreicht und dann ist er halt jetzt das. Ist jetzt sein finales Level. Und der hatte ein Interview mit Jimmy Fallon und hat darüber geredet, dass Scooter jetzt auf einmal aktuell und cool geworden ist in den USA, nur 20 Jahre später. Also 20 Jahre, nachdem quasi er elektronische Musik gemacht hat, die hier gut ankam, ist sie dann auch schon in den USA jetzt gut angekommen. Und ganz wichtig, in dem Interview hat er eine ganz tolle Sache, die er den Leuten erzählen kann, nämlich wie teuer der Fisch ist. Und ihr wolltet es schon immer wissen und ich werde es nicht spoilern. Ihr müsst leider bis nach unten scrollen, um es herauszufinden.
Voll gut.
Tja. Also das ist eine wunderbare Sache, dass wir jetzt auch endlich wissen, wie teuer der Fisch ist.
Nur 20 Jahre später.
Das ist quasi, da gab es noch die D-Mark. Das muss man sich mal vorstellen.
Und wie viel kostet der denn jetzt in Euro? Das Doppelte, oder?
Ja, das Doppelte.
Was, die Hälfte? Wer weiß das schon so genau?
Man weiß es nicht. Also keine Ahnung. Kann man? Also du kannst ja immer noch deinen D-Mark zurückbringen, oder?
Kann man?
Ja.
Also ich habe keine, aber.
In Euro. Gucken wir mal. 3. Okay, jetzt haben wir das hier. Also theoretisch müsste es gehen. Und praktisch glaube ich auch. Du kannst ja zur Zentralbank gehen oder so. Mhm. 1999. 30. Januar 1999. 2018, 2019, ja. Okay, jetzt kann man hier D-Mark eingeben. Ha! Ja, das Doppelte. Also die Hälfte in Euro jetzt. Aber das war ein ganz schön günstiger Fisch. Da würde ich mir Gedanken machen, was das für eine Qualität war, die er da gekauft hat. Ja, schön. Das ist mein Untoter. Leute, die es immer noch gibt aus irgendeinem Grund. Die noch nicht weggestorben aber sind, obwohl es schon 20 Jahre her ist.
Ja, es sieht aber echt nicht älter aus,
ne? Wie gesagt, das ist jetzt das Final. Einfach Final Levelerei.
Schon faszinierend.
Ja. Was haben wir für Tote?
Genau, Tote. Windows 10 Mobile Support.
Mhm. Es gab Windows 10 Mobile?
Anscheinend.
Was ist das? Es gab es mal von Windows Phones, oder?
Genau, für diese Windows Phones und Microsoft sagt jetzt, ja, wechselt mal auf Android oder iOS.
Echt? Das ist ja verrückt.
Mhm.
Und warum?
Es ist jetzt offiziell tot.
Warum machen die sowas? Haben die nicht das vollste Vertrauen in ihr Smartphone OS oder was?
Ich glaube nicht. Es war ja sowieso, sie haben nie wirklich viel Devices verkauft damit, glaube ich.
Haben die nicht extra mal Nokia gekauft oder so? Die Nokia-Sparte?
Aber sie haben sie auch irgendwie einen Großteil davon ja ziemlich schnell auch wieder verkauft, also.
Das ist nur so ein Rumreichen dann quasi.
Genau. Der ist jetzt tot. Und dann mein Lieblingstoter, IPv4.
Wie oft haben wir IPv4 schon tot gesprochen?
Weiß ich nicht. Bestimmt so ungefähr jedes zweite Jahr oder so. Und ist halt immer noch da. Und zwar ist das hier Ungleich, was irgend so eine Firma ist. Anscheinend hier in der Schweiz. Und man bekommt von denen 100 Schweizer Franken in Form von Coupons, wenn man zeigen kann, wie man auf seinem OS den IPv4-Stack entfernen kann und dann sein OS halt nur noch mit IPv6 hat. Also es reicht nicht, wenn du einfach auf deinem Interface keine V6-Adressen konfigurierst und keine V4-Adressen mehr konfigurierst. Du musst schon irgendwie zeigen, dass du den IPv4-Stack ganz geunloadet hast oder halt ganz
removed hast. Ein Kernel ohne V4 kompiliert hast.
Beispielsweise, ja.
Okay. Aber wie viel sind denn 100 Schweizer Franken in Rechenzeit da?
In D-Mark?
Nee, in Rechenzeit, was sie ja hier. Wenn du Coupons bekommst, dann kriegst du dafür ja Rechenzeit von denen. Wie viele Monate sind das? Ist einer oder genau, so? In der Schweiz ist ja alles teurer. Man weiß das ja mal
nicht. Nee, nee. Also die kleinste VM, die du bei ihnen bekommst, ist 2,50.
Schweizer Franken. Das sind dann in
Schweizer Franken durch 100 sind dann, wenn man rechnen könnte, oder das bei Google eingibt, sind das so 40 oder so.
Okay.
Monate?
40 Monate, das sind 3 Jahre, das lohnt sich ja schon fast. Aber dafür hat man halt einen sehr, sehr kleinen Computer nur.
Genau, das ist dann so ein Core mit 1 GB RAM
und 10 GB Storage.
10 Storage auf SSD und mit natürlich, weil V6-Only-Hosting halt nur mit einer V6-Adresse.
Okay.
Wenn man da Legacy.
Oh ja, V6, das heißt quasi, kann dich niemand erreichen.
das ist halt traurig, blöd. Aber. Kommt halt ein bisschen drauf an, was du damit machst.
Okay. Was, ja. Wenn du da, ja, also wenn du da alles kann man damit machen, natürlich. Zum Beispiel Leute auslachen, die kein V6 haben.
Genau. Aber du kannst da irgendwie auch IPv6-Pinguin-T-Shirts bekommen und so.
Ah, das ist cool.
Und zwar ist das noch bis zum 3.3. Und bis jetzt sehe ich hier, gleich mal schauen, FreeBSD. Das heißt, wenn ihr irgendwie so ein Debian habt oder so, könnt ihr das ja vielleicht mal machen. Und da.
Achso, du kriegst zeigen, immer nur für eine Distro dann die Cash Money.
Genau, wenn es halt jemand schon gemacht hat.
Gibt es keine Punkte dafür.
Gibt es keine Punkte mehr dafür.
Ah.
Das heißt, du musst entweder irgend so ein obskures irgendwas finden.
Nix aus. Da geht's,
oder
geht's jetzt, bestimmt schnell easy, oder?
Oder jetzt schnell genug sein und sagen, ha.
Ich bin ein bisschen erstaunt, dass du das nicht auf akut weißt, ob das total easy ist oder nicht. Oder
die
vielleicht
Sache
sogar
ist halt,
die Anleitung schon im Kopf hast.
Also es werden natürlich immer nur primäre Use Cases implementiert. Und, IPv4. Ja. Also, du kannst hier bla 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 bla. Nee, geht glaube ich nicht direkt einfach. Kannst einen Kernel ohne V4. Du kannst hier bei Konsole sagen Force IPv4, damit er nicht erst IPv6 ausprobiert. Prefer IPv4 kannst du hier machen bei Zookeeper. Also sehr viele wichtige Sachen, die alle mit IPv4 zu tun haben.
Aber ich glaube, du müsstest halt auch unter Linux müsstest du halt auch einfach irgendwie Kernel neu kompilieren mit.
Damit du es losbekommst, ja.
Mit halt ohne V4.
Bildkernel.
Wegen so einem Feature Flag.
Without IPv4. Ich glaube, das ist den Use Case da. Systemd. System with just IPv6, not IPv4. Okay, alles klar. Config, du sagst hier, du kannst just build FreeBSD. FreeBSD geht's ganz einfach.
Ja, also die Anleitung auf FreeBSD ist echt auch so.
Finde ich jetzt.
Ja, es sind irgendwie so ein paar Steps und dann bastelst du so ein bisschen Kernel-Config rum, sagst irgendwie diese Options nicht, baust dir deinen eigenen Kernel und zack, fertig.
Mhm. Also das mit dem 2.6er-Kernel gab es auf jeden Fall noch keinen Weg, IPv4 zu deaktivieren. Jetzt müssen wir mal schauen, ob sich die Frage, ob sich das geändert hat. How can I... Also ich glaube, es ist nicht so einfach, aber ich meine, 100 Schweizer Franken ist quasi, keine Ahnung, wie viel Spielgeld das ist in Wirklichkeit. Ja.
Soll ich das jetzt? Ich schau mal nach. In D-Mark.
In Fisch.
Gibt irgendwo noch Währungskonverter, die D-Mark drin haben?
In Scooterfisch. Kannst du ja relativ leicht dann ausrechnen.
hier. Umrechnen. Das sind 172 deutsche Mark.
Ah. Okay.
Ja.
Nee, lohnt sich nicht.
Finde ich ganz okay.
Dafür, dass man schon, dass ich jetzt schon auf der zweiten Seite von Google bin, es geht quasi nicht, ja.
Ja, also ich nehme an, es ist ein bisschen Aufwand.
Okay, aber das ist ja eine lustige Sache auf jeden Fall. So kann man natürlich auch sein Googlen crowdsourcen. Okay, wir haben keinen Bock zu googeln, wir waren schon auf der dritten Seite und haben es immer noch nicht rausgefunden. Nee, da können wir das jetzt so machen. Mach in deiner Webseite auf, 100 Schweizer Franken, 272 D-Mark sind.
Nehmt mal Geld dafür und
das ist quasi wie dieses Bounty ist so raus, nur für Linux-Probleme.
Genau.
Ich guck mal, zcat proc config.gz grep ipv4. Also die heißt config nf socket ipv4 chain root bla 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 bla. Nee. Also ich glaube, es geht.
Vielleicht geht's auch nicht. Also vielleicht ist es auch echt Aufwand und du musst irgendwie noch.
Du musst wahrscheinlich können selber patchen. Oder so.
Ja, irgendwie selber patchen und irgendwelche if-devs bauen.
Aber die Sache ist, sobald du es geschafft hast für den Kernel, kannst du es in allen Distros machen. Das heißt, du kannst bestimmt 500 Schweizer Franken, was 775 Deutschmark sind oder so. Ja.
Ja.
Tja.
Also wenn da jemand Zeit und Lust hat, vielleicht habt ihr auch irgendwie...
Vielleicht habt ihr es ja auch schon gemacht.
Das kann vielleicht benutzt ihr auch ein anderes OS, dann was halt irgendwie nicht Linux ist. Vielleicht könnt ihr das unter Windows...
Vielleicht kann man das unter Windows machen, weil das ist ja...
auch React genau. OS zum Beispiel.
Da kann man es bestimmt nicht deaktivieren. Wenn das, weil das basiert ja... also.
Da gibt es nur ein IPv4-Stack.
Das wollte ich gerade sagen. Ja, du kannst einfach deine Netzwerkkarte ausbauen, dass IPv4 auch deaktiviert.
Zack, kein IPv4-Stack mehr. Hey. Auch sonst kein IP-Stack mehr, aber ich meine, hey.
So.
Dann lass uns weitermachen mit anderen lustigen Dingen. Ja. Zum Beispiel den John McAfee der Woche.
Er ist wieder da.
Er ist wieder da. Genau. Und zwar hat er irgendwie auf Twitter so ein Video gepostet und gesagt, er stellt sich jetzt auf für die 2020 Election.
Das ist so wunderbar. John McAfee ist einfach so wunderbar. Was hätten wir?
Genau.
Und wie wäre das Internet nur ohne ihn? Und die Antwort ist langweilig.
Langweilig.
Und jetzt, genau, er hat sich für die 2020 Election in den USA als Präsident aufstellen lassen oder so. Aber er ist gerade im Exil. Das macht es ein bisschen schwieriger. Also
ich glaube, er hat sich gar nicht, also ich glaube, um sich aufzustellen, ist es noch ein bisschen zu früh, aber er hat einfach mal gesagt, er wird sich aufstellen lassen.
Aber von wem?
Ja, er wird sich positionieren, also er wird Unterschriften sammeln, um Präsident zu werden.
Aber das
und dann auf die Wahlzettel zu kommen, das Ganze fängt doch recht früh an. Also er will Präsident werden, das ist erstmal so das Wichtigste, dass er sich selber aufstellt und dann fängst du an, Unterschriften zu sammeln und in diesen ganzen Prozess einzutreten.
Genau. Und das Video ist großartig.
Das stimmt, das ist sehr, sehr, sehr gut.
Und erzählt was von irgendwie Cryptocurrencies against the state.
Genau.
Hab ich
Crypto
nicht ganz,
against the machine, Mann.
Ja, genau. Das ist meine Lieblings 20er Rockband.
Lieblings
Crypto against the machine.
2020er Rockband dann.
Genau.
Ja. Nee, das ist echt mit super.
John McAfee als Leadsänger, oder?
Ich weiß gar nicht, hat der eine doch, der hat eine Stimme. Ja, vielleicht. Also ich habe ein bisschen durch seinen Twitter-Account durchgeschaut und das ist der absolut krasseste Freak überhaupt. Und ich weiß nicht, ob er es ernst meint. Und wenn er es ernst meint, dann macht es es nicht besser, macht es einfach nur schlimmer. Also der Typ, krass, 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 krass.
Aber es ist halt schon lustig. Also es ist irgendwie so wie Donald Trump, solange er nicht gewählt wird, das ist eigentlich ganz lustig, wenn er dann gewählt wird.
Dann haben die Amis mal wieder ein anderes Problem.
Dann ist es vielleicht wieder doof.
Würde er dann da auf, als Independent, oder? Oder ist der dann zu irgendeiner Gruppe?
Ich nehme an, ja.
Wie ist es dann, neoliberal oder was wäre dann? Markus, helf uns.
Ich kann es gerade auch nicht einordnen. Ich bin überfragt.
Oder ich hätte jetzt ja, ich hätte mal vorsichtig gesagt, ein Spinner?
Spinner. Okay.
Das trifft es ziemlich gut, glaube ich, ja.
Ja, okay, das ist klar.
Aber.
Okay. Wie viele andere Spinner werden da noch auf zur Wahl antreten?
Undefiniert. Aber es ist für das Präsidentschaftsamt positionieren sich so direkt, die haben normalerweise nicht so viele, glaube ich, weil das ja wiederum an die Parteien gekommen, also die Leute, die sich ernsthaft irgendwie Erfolgschancen ausmalen, die lassen sich ja von ihren Parteien aufstellen. Und da ist der Prozess in Amerika ja wohl auch nochmal etwas verworrener.
Fast so verrückt wie John McAfee.
Ja.
Aber nur fast.
Ja. Vielleicht ist ja die Zeit reif für John McAfee.
Ja, klar. Ganz, ganz klar. Also ich hoffe, dass er, ich weiß gar nicht, was er braucht, aber dass er in irgendeiner Vorrunde oder sowas dabei sein kann, das wäre schon echt lustig.
Es wäre halt lustig in diesen TV-Duells
oder
so.
Ja, genau, und dann ist John McAfee da und der hat sich davor erstmal schön so eine Line reingezogen, so komplett aufgedreht und erzählt einfach irgendwas von Cryptocurrency, wie sie die Weltherrschaft, keine Ahnung, was auch immer, ja. Das wäre einfach nur richtig nice. Gegen solche super seriösen anderen Leute. Oder gegen Donald Trump einfach nochmal, das wäre auch geil. Also das meine...
Also, es wäre zumindest lustig, ja. Es wäre dann natürlich irgendwie gut, wenn sie den am Ende nicht wählen, aber naja.
Das würde ich jetzt einfach mit so aufnehmen, dass das halt passieren kann und dann hat er es verdient. Ja, wunderbar, ja. Wunderbar. John McAfee. Ich habe schon gedacht, wir hören nie wieder was von ihm, aber jetzt ist er doch da. Was mit seinem Film eigentlich? Ist er mal fertig? Nee. Mit Johnny Depp als in der Hauptrolle?
Ich glaube, da gibt es auch keine News. Ist bestimmt irgendwie Cryptocurrency against...
Aber der muss doch 1200 Supermillionen Euro haben in Krypto Artcoins oder so, ich weiß ja auch nicht.
Bestimmt, aber kann niemand damit zahlen.
Stimmt, das also. Entschuldigung. Cold Hard Cash. Das ist das Einzige, was zählt.
Das halt.
So, ich glaube, wir sind hier mit den Dingern durch. Was gibt's von der Wine-Seite?
Von der Wine-Seite.
Also jetzt genau, kommen wir müssen das deutlicher abgrenzen, finde ich. Ich meine, das ist sonst verwechselt man mit das bei McAfee noch mit dem, was jetzt kommt.
Achso, mit
jetzt,
Wein trinken?
Jetzt hat nichts mit Wein trinken zu tun. Jetzt kommen wir zu den wirklichen News.
Ah, wie? John McAfee war ja wohl die super News.
Es war das. Das war der John McAfee der Woche.
Okay, erzähl mir mehr von den echten News. Im Gegensatz zu den unechten News von John McAfee.
Es gibt eine neue Wine-Version.
Genau, Wine ist ja dieser Emulator.
Wine is not an Emulator, Mann.
Whoops.
Hey.
Genau, also Wine ist dieser Emulator auf Linux, wo man so Windows-Dinge dann ausführen kann.
Quasi Reactors in Linux.
Quasi Reactors. Und ich habe irgendwie gedacht, das sei tot. Und,
nee, das ist doch total aktuell, weil die Dings eingebaut haben in Steam und dann kannst du jetzt alles zocken oder so.
Genau, wir haben da letztes Mal noch drüber gesprochen, weil auf Steam ja so viele Spiele ja zur Verfügung stehen. Und genau da hatten wir von den Features, die jetzt mit Wine 4.0 kommen, gesprochen. Und ich würde mal die These aufstellen, dass das auch Contributions von eben Steam sind, die zurück an Wine geflossen sind. Aber welche sind denn das eigentlich?
Erzähl mir mehr.
Das sind so tolle Dinge wie High DPI Support on Android. Mhm. Weiß ich jetzt nicht gerade, warum man das braucht, aber was
ich bin verwirrt.
was eher nach es kommt von Steam kommt, ist Game Controller Support.
Okay.
Oder
und der Vulkan Support.
Vulkan Support, genau. Mann, das Wichtigste.
Genau, voll gut. Und natürlich Direct 3D.
Direct 3D. Ja, halt die ganzen.
Das ist auch voll gut. Um die ganzen 3D-Spiele halt zu spielen.
Also, ich finde es ja cool, dass es zurück in Upstream geflossen ist. Ich weiß nicht, was da die Lizenz zu sagt von Wine. Ist es GPL, weil dann sind die auf jeden Fall, dann werden die da verpflichtet. Lizenz. Mhm. Kann ich jetzt auf der Startseite nicht so schnell finden.
Das ist eine gute Frage. Genau, aber das ist halt eigentlich voll die gute Sache, um Windows-Dinge auf Linux laufen zu lassen. Und es funktioniert immer erstaunlich gut. Also ich bin jedes Mal, wenn ich irgendwas machen muss damit, erstaunlich überrascht, wie gut das dann trotzdem irgendwie funktioniert.
Das ist geil.
Wie trotzdem? Gerade deshalb?
Gerade deshalb. Es wird besser einfach.
Es ist LGPL lizenziert.
LGPL, habe ich auch gehört.
Ja. Das ist schon ein cooles Stück Software.
Ah, du hast hier aber zum Beispiel, also du hast hier verschiedene Teile davon. Zum Beispiel AppDB ist dann unter GPLv2. Und VKD3D ist wahrscheinlich, ich hätte jetzt gedacht, das hat irgendwas mit Vulkan zu tun, aber vielleicht passt es nur aus Versehen zusammen. Das ist auch LGPL. Na doch, das ist Vulkan, doch, das passt schon. D3D12 to Vulkan Translation Library. Was es nicht alles für ein Shit gibt, ey. Ja, auf jeden Fall cool. Ich find's auch super. Und jetzt kannst du quasi alles zocken. Endlich. High DPI Support auf Android ist echt. Okay.
Das weiß ich auch nicht so genau, warum sie das so speziell herausheben.
Die Sache ist halt, benutzen die dann quasi Wine auf Android?
Ja, das klingt so. Ich bin auch irritiert von dieser Ankündigung, aber es scheint ein Wine on Android zu geben.
Das google ich jetzt
und
mal.
Und zwar, es gibt ja auch Android x86.
Mhm.
Und stimmt. Das wird dann dazu dienen, dass man eben auf diesen Android-Geräten auch Windows-Spiele zocken kann.
Verrückt. Aber das ist relativ neu.
Ich nehme ja eher an, dass der Use Case dann ist, dass du deine komische Business-Applikation auf deinem Android
Hast du Outlook Express oder was?
Tablet laufen lassen kannst, weil du irgendwie so selber Business-Applikationen geschrieben hast und den Source-Code nicht bekommen hast und so.
Nein, und das geht doch immer nur um Spiele.
Ja, das geht nur um Games, also ohne Witz. Du brauchst niemand hat irgendwas anderes.
Ja, doch, diese Enterprise-Menschen haben ganz viel Enterprise-Software. Die spielen nicht so.
Die haben alle noch einen Laptop gehört. Unterm Arm, so gehört sich das. Wine on Android. Also es gibt, das ist irgendwie ein Ding seit 2014. Schon ja. Krass.
Das ist auch schon.
Ja gut, es braucht halt auch eine Zeit, bis es reift und so.
Mm-hmm. Jo, das stimmt. Apropos noch Sachen, die fertig gereift sind.
Fertig.
MIDI 2.0. Das ist das.
Genau. MIDI?
MIDI. Ist es dieses MIDI. MIDI, dieses.
Ja, das Musik-MIDI ist das. Ja.
Das Musik-MIDI.
Digital Interface.
Okay. Und das jetzt nächstes Level erreicht, oder was?
Genau, das ist so ein Standard, wo wir beispielsweise, wenn wir in der Lage dazu wären, beispielsweise irgend so ein Soundboard haben könnten ja, und da dann draufdrücken könnten und dann würde das Kapitelmarken für uns erstellen.
Ah, das finde ich geil.
Solche Dinge könnte man damit machen und das ist halt der Standard, womit Audiogeräte irgendwie mit Computern und anderen Audiogeräten sprechen können. Und das ist eigentlich voll die gute Sache und die haben jetzt voll lange am neuen Standard gearbeitet.
Und die haben den 100% abwärtskompatibel gemacht oder so. Das quasi ist immer noch mit dem ganzen alten Müll funktioniert.
Genau, und so, was ich gehört habe, ich habe mich da nicht groß damit auseinandergesetzt, weil ich selber irgendwie nicht so viele Dinge mit MIDI mache. Und mit nicht so viel meine ich gar nichts. Aber von Leuten, die so Ahnung davon haben, haben gesagt, das ist irgendwie voll der gute Standard. Und
bester Standard.
Die steht auch, die Industrie steht halt irgendwie auch voll dahinter. Das heißt, es scheint wohl auch so, dass es nicht so ein, irgendwie jemand hat mal was standardisiert, aber niemand wird es jemals irgendwie implementieren oder in die Hardware einbauen. Von dem her voll gut, neuer MIDI-Standard.
Das heißt, sie haben sich nicht vernünftig gestritten beim Implementieren, beim Definieren.
Vielleicht haben sich ja so gut gestritten, dass dann was Anständiges rausgekommen ist.
So wie bei OAuth 2.
Das ist da auch tot, oder?
Die haben sich kaputt gestritten.
Oder keiner benutzt es mehr. Oder was?
Alles kaputt.
Weiß ich nicht. Kaputt. Bestimmt tot.
So. Genau. Apropos tot?
Was? Ja, genau. Apropos tot. Travis CI. Die
wurden. Nee, nicht tot. Nee, Travis ist gekauft worden. Also genau, Travis CI also ist ja eine kleine, ich weiß gar nicht, ob so klein, ich glaube, sie sind klein, Firma aus Berlin, die einen großartigen Continuous Integration Server betreiben, der für viele GitHub-Projekte der Standard-Build-Service ist. Und die sind gekauft worden von Idera. Und
was Idera
ist eine Firma, die haben einen Satz an Tools, an Software-Tools, die eben für genau diese Thema bauen von diese Themen bauen von Software, die sich darum drehen, und die möchten jetzt Travis gerne in ihre Produktlinie integrieren. Haben aber versprochen, dass Travis weiterhin für den Zweck, wo es am meisten für benutzt wird, zur Verfügung stellen soll. Und die Sachen, die, also die Skripte, die hinter Travis stehen, die sind wohl zum Großteil in Ruby geschrieben und Open Source, und das möchten sie auch so lassen.
Oh, guck, wie gut das funktioniert. Also wie viel dann
es
noch von der Firma in 3 Jahren übrig bleibt.
Ja, es gibt darüber hinaus eine Travis Foundation. Und
Haben die frisch gegründet oder was? Oder gibt es die schon länger?
Das ist mir nicht ganz klar, wie neu die ist. Nein, die ist nicht neu gegründet, weil die haben Projekte wie die Rails Skills, Summer of Code, Diversity Tickets, Speakerinnen und Prompt.
Gibt's schon ein bisschen
Das länger. Sind alles Dinge, Initiativen, die unter dieser Travis Foundation aufgehangen sind. Und Heise schreibt dazu, der neue Besitzer ist offenbar beeindruckt von dem, was hier aufgebaut wurde, und will sich dafür einsetzen, diese Bemühungen zu stärken.
Oh, so schön. Und wo kommt dieser Itera-Firma her? Also amerikanische Firma, oder wo gehört die hin? Lokal? Oder ist es eine Internetfirma?
Es ist eine Firma.
It's a company.
Ich weiß nicht, wo die herkommt, habe ich nicht gelesen. Muss ich jetzt selber suchen? Parsing.
Wer kann schneller googeln?
Tipp.
2000 gegründet.
Idera war in den vergangenen Jahren auch durch die Übernahmen von Embracadero und Gurok in Erscheinung getreten. Beides ist an mir vorbeigegangen.
Alle, die ich nicht kenne. Alles Zeug, was ich noch nie gehört.
Ah, aber nee, also Embracadero muss man kennen, weil das ist die Firma hinter den Produkten Delphi sowie C++-Bilder.
Aha. Houston, Texas.
Delphi. Idera ist Houston, Texas.
Idera headquartered in Houston, Texas. And offices in Australia and United Kingdom.
Tja, trotzdem sind es Amerikaner.
Ja. Verdammt, Amis. Immer klauen sie unsere guten Berliner Firmen. Unsere Unicorns werden gekauft. Ha. Na gut, mal gucken, was sie damit machen.
Aber Unicorns, also so Startups, haben ja in ihrer DNA, sie wollen ja gekauft werden.
Dann, du meinst, es hat funktioniert.
Ja, es ist so ein Ziel erreicht. Sonst ist man kein Startup, wenn man nicht gekauft werden will. Dann ist man einfach nur eine Neugründung.
Ah, okay, Startup. Everything makes sense now.
Startup involviert diese ganze Geschichte von wegen, da ist
gekauft ein werden.
Angel Investor, der irgendwann relativ nah, Zeithorizont irgendwo zwischen 1 und 5 Jahren meistens, Rendite sehen will. Und das bedeutet, du willst entweder an den Aktienmarkt kommen oder gekauft werden. Ja, deswegen ist es auch nicht unbedingt erstrebenswert. Also man muss sich gut überlegen, ob man ein Startup gründen will oder vielleicht einfach nur eine Firma
eine
gründen
Firma?
Möchte.
Ich habe ja gedacht, Startup und Firma ist quasi das Gleiche, ist nur ein anderer Name dafür.
Nee, dieses Startup impliziert eben ganz schön viel.
Ah, shit. Okay. Interessant.
Und manchmal ist es nicht ein Startup zu sein, einfach gesünder, weil man dann nicht dieses brutale Wachstum anstrebt.
Und Startup heißt immer brutales Wachstum auch.
Ja, eben. Du musst ja irgendwie von nichts auf Börsenfirma respektive interessant genug für irgendwen gekauft zu werden, skalieren.
Und dafür musst du alles immer kostenlos machen und hoffen, dass dein Geld nicht so schnell durchbrennt.
Das ist eine Variante, wie viele Firmen das versuchen.
Das ist auf jeden Fall eine Variante, die gut funktioniert. Um schneller Leute zu bekommen, machst du dein Shit kostenlos. Das war ja auch bei Travis so, oder? Die haben quasi ihren kostenlosen Shit, was dann 700.000 Leute benutzen. Und dann hast du irgendwie 5 Premium-Customer oder so, wo du dann vorbeikommst mal und dann hallo und Kaffee trinkst und so.
Genau. Hoffen wir mal, dass Travis uns noch lange erhalten bleibt. Weil es ist echt cool für Projekte auf GitHub.
Aber da gibt es ja auch andere Sachen, oder? Gibt es da nicht Dronio oder so? Ich weiß auch nicht.
Travis ist schon das am meisten verbreiteteste.
Es war, glaube ich, auch irgendwie so das Erste, was es so gab.
Travis war auf jeden Fall das Erste, wo du dann einfach sagen kannst, jetzt aktivieren.
Ja. Und es war schon was halt so wirklich convenient und da waren sie schon sehr weit vorne dabei, aber mittlerweile gibt es ja irgendwie, also selbst Microsoft macht ja irgendwie jetzt irgendwie mit, wie heißt es?
Auf Azure haben die einen Build-Service?
Ja, die haben so ein, Azure Pipelines, glaube ich, oder so. Mhm. Was halt im Prinzip auch so eine Art Travis CI ist, aber dann auch irgendwie noch mit so eine Art Git dazu, also du kannst da irgendwie alles in einem Ding haben, du hast da dann dein Git-Repository und diese Pipelines.
Genau,
also das wie bei GitLab
das
quasi.
Ist viel mehr als Travis. Das, genau. Was an Travis ja auch nett ist, ist, dass es so leichtgewichtig ist und du kannst es einfach mit GitHub zusammen benutzen.
Genau. Also das.
Ja, also was gut funktioniert ist von GitLab, diese GitLab CI, dieses integrierte Zeug. Das musst du auch nicht unbedingt haben, aber du hast es quasi automatisch, musst einfach nur sagen, jetzt aktivieren. Und dann
und
stellst
Agent
du,
dran koppeln
genau,
dann und dann läuft das.
Stellst du noch irgendwie einen Agent in einem Docker-Container und dann geht's schon los. Und das ist schon echt, echt cool. Ja, also wenn ich jetzt quasi sehe, wie ich gerade mit irgendwie Jenkins rumkrepe und das immer ein Scheiß ist, quasi jedes Mal, wenn man den anfasst und wenn das Ding mal wieder gestorben ist, weil irgendwie out of memory gegangen ist oder was weiß ich, wegen irgendwas Dummem,
einfach nicht mehr nutzen, einfach anderes Zeug nutzen.
Ja,
ohne einfach. Witz. Das ist immer so schnell gesagt.
Ja, einfach, super einfach. Das ist auch auf jeden Fall echt immer traurig. Ey. So, ja, du brauchst leider erst diese 500 Plugins. Aber du kannst ja auch nicht eine Liste von Plugins rauslassen, sondern du musst sie aufschreiben auf den Stickzettel, wenn du es umziehen möchtest.
Nee, aber wenn du neuen genugen Jenkins benutzt, kannst du jetzt irgendwie die Plugins auch irgendwie via Code irgendwas konfigurieren.
Mit einem Plugin
dann
wahrscheinlich.
Dann hast du halt genau. Ja. Nein, irgendwie haben sie, irgendwas haben sie gemacht.
Ja, irgendwas haben sie immer gemacht. Irgendwie aber das ist alles
besser,
immer nur rangeflanscht, weißt du? Du hast halt diesen alten Shit und dann so, okay, wir machen noch ein Krebeteil dazu. Ah, ist leider immer noch kacke. Naja.
Ja.
Ich meine, dieses Pipelines, dieses Jenkins Pipelines ist schon cool und alles, aber es ist halt einfach viel zu wenig, ja. Es ist halt einfach viel zu wenig integriert in irgendwas.
Ist halt auch ein bisschen lustig, dann hast du irgendwie dieses neue UI, wer heißt das?
Oceans? Blue Ocean.
Blue Oceans, genau, Blue Ocean. Und dann
es kann halt einfach nichts.
Irgendwie kann halt irgendwie nur die Hälfte so halb.
Yeah.
Und dann klickst du da rum und dann so, ja, aber um das zu machen, musst du trotzdem wieder ins alte Kack-UI zurück. Yeah. So,
oh toll, cool. Danke. Danke für diese tolle Oberfläche, wo dann die Sachen bobbelt sind.
Geil.
Genau. Hat's gebracht. Nee, also es gibt ganz viele Dinge, die stacken einfach bei Jenkins. Aber das ist ja, das ist ein anderes Thema.
Genau, darum hoffen wir, dass es Travis CI noch lange gibt.
Genau, damit die Leute nicht versucht sind, sich einen Jenkins selber aufzusetzen. Das ist quasi Worst-Case-Szenario.
Ja, ich verstehe es auch nicht, warum das immer noch so viele Leute tun. Also, warum die Leute dann nicht einfach hingehen und sich bei dem, so GitLab zum Beispiel, das hernehmen und das als CI nehmen, sondern dann tatsächlich als Default immer wieder auf Jenkins zurückfallen. Es ist so krass etabliert.
Müll. Und das dafür, dass es so ein Müll ist. Echt.
Mhm. Weil es halt irgendwie der Standard ist.
Der Standard ist aber ein Scheiß-Standard. Genauso wie, keine Ahnung, andere beschissene Standards, die es immer noch gibt. Zum Beispiel SysVInit, ja? Auch ein Standard, aber Müll, ja? Und
ha, was für eine Überleitung. Was auch ein Standard ist und auch Müll, ist, dass die Debian-Leute sagen, ah, dieses TLS und so, das brauchen wir gar nicht. Wir sind viel zu cool dafür. Wir sind zu cool für TLS. Das heißt, wenn du irgendwie so Get-Update oder so machst, kommt das halt irgendwie nicht über, ist das nicht, kommt das direkt über Plain HTTP, was halt so ein paar Vorteile hat für Caching und so ein Kram. Und dann sagen sie, ja, wir checken das nachher, aber voll gut und so. Jetzt hat halt jemand wieder mal eine Vulnerability in apt gefunden, wo man dann halt irgendwie die URLs redirected und dann apt dazu bringt, dass es einfach Dinge ausführt, bevor es überhaupt checkt, was es runtergeladen
das
hat.
Das ist nicht nett.
Und ja.
Und du kannst schon sagen, den Transport HTTPS, aber keiner benutzt es quasi.
Genau, das ist halt nicht der Standard. Und das ist halt irgendwie so, also dass sie irgendwie nicht alles umstellen und dass es halt irgendwie immer über HTTP irgendwie möglich ist. Dafür gibt es halt schon viele Gründe, aber irgendwie so dieses mit Ansage, wir finden HTTPS doof und wir brauchen das gar nicht, weil es kann ja nichts passieren.
Ist ja alles signiert.
Genau, ist halt alles signiert, ist halt so ein bisschen naiv.
Ein bisschen.
Ja, finde ich ist schon so ein bisschen schade. Es gibt ja auch diese tolle Seite irgendwie, why does app not use HTTPS?
Und?
Und die sagen dann, ja, eben das mit irgendwie, ja, man kann es, es ist sehr signiert und darum ist es sicher. Ja, und es ist irgendwie die zweite oder die dritte Vulnerability in apt in ein paar Jahren, wo sie halt gesagt haben, ja, ups. Ist halt irgendwie doch nicht gegen alles geschützt. Und darum wäre es irgendwie schon cool, wenn sie standardmäßig das auf HTTPS umbiegen würden, aber und du nicht irgendwie eben dieses apt Transport HTTPS nachinstallieren musst, aber.
Achso, das musst du nachinstallieren, ist ja auch Quatsch, echt.
Das ist halt irgendwie nicht standardmäßig dabei, glaube ich. Das ist halt so ein extra Paket, was du dann nachinstallierst auf deinem System. Aber, ja.
Kann man so machen.
Kann man halt so machen, ist dann halt scheiße.
Ja, fair, würde ich sagen. Aber das ist ja auch voll kompliziert. Stell dir vor, überall gibt es HTTPS, dann kann man nicht mal reingucken, was da gerade passiert ist. Ist doch doof.
Genau, voll doof.
Ja. das ist so einfach. Und alle verbrauchen dann voll viel mehr CPU oder so, was auch immer die bescheuerte Ausrede dann ist, was sie da haben.
Ja, genau. Weil irgendwie die letzte CPU, die irgendwie das nicht Hardware beschleunigt hat oder so von, weiß ich nicht, 2005 ist oder so.
Ich weiß, dass der i3 im X230, der kann das nicht. Aber der i5 kann das. Deswegen, da müsst ihr also schauen bei X230, nicht den i3 nehmen, der hat nämlich kein ISNI, das ist echt blöd.
Liebe Hörer, der Felix redet von ThinkPads.
So, gibt's andere ja, shit, das war jetzt Voraussetzung quasi. Ja. Ich habe halt meinen Computer gerade vor mir gesehen.
Genau. Und wo gibt's denn eigentlich gute Ersatzteile für ThinkPads?
eBay. Kaufst einfach ein neues ThinkPad. Und dann nimmst du die Ersatzteile da raus.
Ja, alles klar.
Problem solved.
Ja. Also ich und ja, wenn du einen Akku brauchst, kaufst du einfach einen bei eBay.
Ja, Akku ist einfach. Lüfter zum Beispiel.
Kaufst ein neues ThinkPad.
Ja, okay.
Ich weiß nicht, gibt es Ersatzteile? Ich glaube, du kannst sogar einen Lüfter von ThinkPad. Also für
ich frage dich, weil es mir nur gerade in den Sinn kam.
Also ein Lüfter ist mir tatsächlich noch nicht kaputt gegangen. Habe ich keine, kein Problem. Aber ich hätte auch noch einen Lüfter in einem ThinkPad, was ich noch habe. Ja. Und ja, Display auch einfach ein neues ThinkPad dann. Also für den Preis, das passt halt schon irgendwie. Also wenn die halt gebraucht sind und wenn da irgendwie irgendwas anderes kaputt ist, irgendwie die Tastatur oder die, was weiß ich, irgendwas, das Mainboard, dann kriegst du die halt auch schon für unter 100 Euro. Von der passt das alles.
Ja. Ein Ersatzteil shoppen, ja. Klar, gut. Was gibt's Neues in der Programmiersprachenschiene?
Haha, Ruby 2.6. Hm,
ist eine Zahl mehr geworden?
Genau, ist eine Zahl mehr geworden und was das große neue Feature ist halt, sie haben jetzt so eine Just-in-Time-Compilation drin. Ist zwar erst jetzt mal so relativ minimal und man muss es irgendwie noch explizit halt auf der Kommandozeile angeben, dass man das gerne hätte.
Mhm.
Aber sie sagen, dass es für CPU-intensive Operationen oder für CPU-intensiver Code irgendwie so in ihren Benchmarks 1,7 mal so schnell war wie vorher.
Mhm.
Und das ist eigentlich schon ganz gut, wenn man irgendwie CPU-intensive Dinge in Ruby macht. Dass man das halt
was macht man sonst?
Ausprobiert.
Einfach I.O. oder was? Und da ist es dann nicht schneller, oder? Doch. Warum sollte man es deaktivieren, ist die Frage jetzt.
Weil es halt noch nicht...
Könnte alles passieren.
Es ist halt noch experimentell.
Okay, alles klar.
Also es halt, willst du vielleicht nicht auf deinem Webserver, wo du keine Ahnung wie viel...
1000 Millionen Leute hast.
1000 Leute. 1000 Millionen Leute hast, genau. Und dann machst du das an und dann findest du irgend so ein komischen Bug und alle deine Hosts sind da und so, whoops. Es wäre vielleicht nicht so gut.
Okay, alles klar.
Aber sonst, also wenn du jetzt irgend nur so ein kleines Popel-Projekt hast,
kann man immer alles ausprobieren.
Kann man es halt einfach mal anmachen und mal schauen, ob es schneller ist.
Und dann die Bugs reporten, wenn ihr welche gefunden habt.
Genau, und ich, also, soweit ich das sehe, ist die Idee schon, dass das dann früher oder später einfach mal standardmäßig an ist und drin.
Mhm.
Sobald sie halt irgendwie alle Bugs raus haben.
Okay.
Oder?
Alle Bugs. Wenn alle Bugs gefixt sind, dann wird's released. Bester Plan.
Genau. Genau.
Okay, cool. Cool, cool, cool. Was haben wir hier noch? Ah, Sachen, die jetzt nicht mehr da sind, nachdem Sachen jetzt neu geworden sind.
Ja, genau. Oracle JDK 8 geht mit Ende dieses Monats out of maintenance.
Das ist blöd.
Was bedeutet, dass es für Commercial Users keine Updates mehr geben wird. Es ist also Zeit, eure Java-Version zu aktualisieren.
Aber dann geht nichts mehr, ist alles immer kaputt, genauso wie in Jenkins, aber niemals update, man geht er kaputt. So einfach ist das.
Es ist anstrengender als mit früheren Versionen, das stimmt, weil sich sehr viel ändert gerade, aber es geht schon. Also das Java 11, das der OpenJDK-Build, der kann schon eine Menge. Und ist zu vielen, vielen Sachen auch wirklich kompatibel. Wo man aufpassen muss, ist, wenn es mit dem Jigsaw, was mit Java 9 eingeführt worden ist, mit den Modulen, Bibliotheken oder die Software damit rumspielt. Aber üblicherweise, wenn man einfach alles nimmt und es genauso benutzt, als wenn es ein JDK 8 wäre, dann ist auch an Funktionalität alles da. Im Großen und Ganzen.
Okay. Was ist Extended Support?
Das ist, wenn du dafür bezahlst.
Ah.
Es ist von Oracle. Was genau erwartest du?
Ah, okay. Und was ist Sustaining Support, damit du dann, wo du noch mehr Geld bezahlst, einfach?
Ja.
Ah, okay, alles klar, jetzt habe ich das verstanden. Und was ist das ist auch einfach, wo du noch mehr Geld bezahlst. Das frage ich auch. Natürlich, wenn du Oracle Geld in den Rachen wirfst, dann maintain die dein Shit länger. Ist ja auch fair.
Ja, genau. Ja, wenn man SDK-Main benutzt, dann ist es auch wunderbar einfach, ein neues JDK zu installieren und das zu benutzen.
Das ist so wie AVM.
Ja. Ah. Genau, nur nicht beschränkt auf Java, sondern man kann da ganz viel Software mit installieren.
Aha.
Deswegen SDK-Main.
Ja. Kommt vorbei und rettet deine schittigen alten Projekte. Nice. Ja, und was
genau.
Muss man da gehen auf 11? Weil 12 ist kein LTS-Release.
Nee, 12 ist noch gar nicht released. 11 ist gerade aktuell.
Ja, aber 11 ist auch ein LTS-Release.
Das außerdem.
Steht hier.
Ja.
Und was heißt das? Wie lange ist das denn supported? In der Cheapo Free Free Cheapskate-Variante?
Naja, supported. Also die Frage ist ja, wie lange es gepflegt wird. Und das in der Java-Welt ist gerade ziemlich viel im Umbruch, weil Oracle das ja alles Richtung OpenJDK gepusht hat und gesagt hat, sie wollen, du darfst das Oracle-JDK in Zukunft dann gar nicht mehr benutzen, ohne es zu lizenzieren.
Legalized.
Also du kannst es zur Entwicklung benutzen, aber du darfst halt keine Production-Systeme darauf laufen lassen. Aha. Und das hat zu sehr viel Verwirrung geführt, eben auch die Diskussion darüber, ob man jetzt grundsätzlich für die Nutzung von Java bezahlen muss. Und da es ja aber die OpenJDK-Builds gibt, muss man das mit Sicherheit nicht. Die Frage war ganz einfach, oder die Frage, die sich dann aufgedrängt hat, war dann nur, ob irgendjemand in der Lage ist, so kontinuierlich paketierte Java-Versionen bereitzustellen, wie Oracle das bisher getan hat. Und da haben sich einige Firmen ins Rennen geschmissen.
Amazon war
unter anderem Amazon, ja. Genau.
Das war dieses Cornetto.
Cornetto, genau. Und Cornetto.
Cornetto, sorry. So ähnlich.
Amazon ist damit also ein neuer Spieler auf dem OpenJDK-Markt. Und sie fokussieren natürlich diese Distribution sehr auf ihren Cloud-Dienst, also auf AWS. Das heißt, da werden wahrscheinlich Sachen wie JavaFX drin fehlen oder nicht mit paketiert sein.
Keine Post.
Ja, dafür gibt es aber halt dann auch andere Anbieter, die das mit paketieren, wie zum Beispiel Azul. Azul ist eine relativ unbekannte Firma bis jetzt, die sich aber sehr prominent positioniert haben, weil sie
JDK anbieten wollen. Das ist auch so ein Startup, oder? Die wollen gekauft werden.
Nee, ist kein Startup. Nee, die sind schon länger in der Java-Szene aktiv. Mit ihrem Zulu JDK kommen die. Und natürlich haben IBM und IBM und Red Hat haben sich natürlich auch positioniert. Die sind schon bekannte Spieler bisher. Also zu der Zeit war
IBM
das noch getrennt.
IBM
mittlerweile
quasi.
Genau, mittlerweile ist es eine Firma. Ja, es tut sich da einiges, sodass man da mit den Versionen und wie die supported werden, das kommt dann immer drauf an, auf wen man schaut. Azul sagt zum Beispiel dadurch, die Free Support Zeiträume für die einzelnen JDKs werden kürzer für, also Free Support, also da wird man dann gezwungen sein zu upgraden, aber Commercial Support wird natürlich immer über längere Zeiträume angeboten. Azul sagt zum Beispiel, dass sie für Version 11 bezahlten Support über 2024 hinaus anbieten.
Okay.
Genau. Und die Oracle-Preise sind jenseits von Gut und Böse. kann man nicht anders sagen.
Wie viel ist da so ein Support?
Monatlicher Preis pro Prozessor $25.
Pro Prozessor?
Pro Prozessor. Und das läppert sich schnell. Und dann wäre tatsächlich nochmal die Frage, ist es eigentlich Prozessor ist es Core? Und muss ich dann bei einem Multi-Core-Prozessor $25 bezahlen?
Ja, wahrscheinlich, oder? Ist ja wohl klar. Ach so, Nee, pro Core nicht, pro Prozessor, oder? Das ist klar.
Ja, genau. Also OpenJDK-Builds sind für jeden, der nicht auf so Commercial Support angewiesen ist, sind die OpenJDK-Builds erstmal sehr gut geeignet. Und ob man auf Commercial Support angewiesen ist oder nicht, hängt halt immer extrem davon ab, weil man muss sich schon auch nochmal fragen, wann man den triggern würde. Also
Wann du anrufen würdest, ja.
Wann rufe ich an oder wann bin ich wirklich auf die Updates angewiesen? Weil die meisten Dinge, die da laufen, sind zum einen sehr stark verpackt. Also die sind nicht an der offenen Internet verfügbar, sondern meistens irgendwo durch mehrere Schichten abgekapselt, sodass ich direkte Angriffe erstmal nicht zu erwarten habe. Das heißt, so Security-Patches sind wichtig, ja, aber ob sie einen direkten Angriff Angriffsfläche bieten, die Dinge, die da gepatcht werden, das kommt immer sehr auf die einzelne Lücke an. Ja. Ob das dann wirklich an der Java-Version liegt. Ich behaupte mal kühn, die meisten Lücken, die da draußen unterwegs sind, sind in der Software, die da oben drauf läuft. Oder tiefer im Betriebssystem selber.
Ja, wahrscheinlich schon, ja.
Ja, und dann, dann ist auch die Frage, die meiste Software muss gepflegt werden. Vielleicht müssen die Leute sich auch einfach mehr daran gewöhnen, dass sie regelmäßig auch Softwarewartung bezahlen und dann einfach jedes Jahr ein JDK-Update in ihre Softwarepflege-Release-Zyklen einplanen müssen.
Ja, vielleicht, ja. Vielleicht muss man einfach mal lernen, für Sachen zu bezahlen, die man benutzt als Firma.
Ja, upgrade early, upgrade often. Ich habe kürzlich den Vergleich gehört, dass es in den Köpfen vieler Manager einfach nicht drin ist, dass sie ihre Software, die zum Teil das Rückgrat ihrer Firma darstellt, genauso fliegen müssen wie die Produktionsstraße in der Fabrikhalle, die ihre Ware produziert. Hm. Die Software ist halt nicht so sichtbar, deswegen fällt das nicht so auf, wenn man da 2 Jahre dran spart und sich dann wundert, dass es auseinanderfällt.
Eieieiei.
Ja, genau, aber viele spannende Änderungen und JDK 8, JRE 8, jetzt erstmal out of support, Zeit für neue Java-Versionen.
Upgraden.
Genau. Weitere Programmiersprachen-News habe ich nicht gefunden, deswegen können wir dann jetzt auch
zu Nicht-Programmiersprachen-News hingehen.
Ja, genau. Machen wir mal Foto-News.
Foto-News? Aber Darktable, das hatten wir auch letztes Mal schon, oder ist es schon wieder geupdatet? Wie oft kann man so ein scheiß Software updaten?
Nee, das letzte Mal hatten wir Raw Therapy.
Ist das gleiche? Fall.
Nein, ist es nicht. Nee. Oh, das ist ja das Schöne an dieser Open-Source-Welt.
Ist es nicht. Ich meine, Photoshop und Lightroom ist auch nicht das gleiche.
Nicht?
Aber ist beides von Adobe.
Na gut, keine Ahnung.
wenn du es sagst. Und zwar gibt es in Darktable 2.6 voll das gute Feature.
Nicht 26.
Und zwar.
Mach mal einen Punkt hin.
Nee, ich glaube, es ist 2.6. Lass mich nochmal. Nee, Darktable 2.6. Okay. Nicht 26.
Ja, ich habe gedacht, die sind jetzt auch den Firefox-Weg gegangen, einfach mehr Zahlen. Weil mit jeder Zahl wird es eins besser.
Yeah. Nee, ich glaube nicht. Oh, auf jeden Fall haben sie eines meiner Lieblingsfeature, was es in Photoshop gibt, und zwar das Context-Aware Fill, heißt das da. Und sie haben jetzt sowas Ähnliches und nennen es Seamless Cloning. Better Results with Less Effort. Das heißt, das haben sie sich irgendwie aus dem GIMP zusammengeklaut.
Okay.
Und fair. Damit kann man halt, wenn man, sagen wir mal, du hast so ein, das Beispiel, was sie da haben, du hast halt irgendwie so ein Foto und da hast du so einen blauen Himmel und da hat es irgendwo so eine, sieht so ein bisschen aus wie, weiß ich nicht, vielleicht eine Reflexion oder irgendwie so ein bisschen Dreck oder irgendwas. Und du wirst das halt irgendwie weg. Mhm. Und
da gab es früher einfach halt diesen Klon von dem einen,
genau,
Dings dorthin.
Und das sieht halt irgendwie scheiße aus und dann gibt es halt irgendwie dieses Heal-Tool und dann sieht es halt ziemlich, ziemlich gut aus.
Dann macht er das quasi, dann guckt er, wie das dahin passt und macht nicht einfach nur ein einfaches Klon.
Genau.
Oh, das ist ja schon cool.
Und auch sonst ist voll der lange Blogpost mit voll vielen guten Features, die sie
und
da allem beschreiben.
Shit, ey. Ekelhaft.
Genau. Tja.
Ah, das ist doch schon cool.
Das halt. Also es ist echt, also, ja, beeindruckend, was sie da
macht, ja.
Jahr für Jahr irgendwie nachlegen und sagen, ja, und dann haben wir noch das und das und das gebaut. Ist also wieder mal Zeit, das auszuprobieren. Wenn du das nicht eh schon nutzt.
Die ganze Zeit, weil es das beste Ding auf der ganzen Welt ist.
Genau. Und der Blogpost finde ich auch ganz gut, weil sie da halt wirklich über sehr viele gute Features einfach mal so kurz beschreiben und so sagen, so ja, und hier so kommst du von da nach da. Damit man so ein bisschen weiß, was man überhaupt alles so machen kann. Mhm.
Mach hier das noch woanders. Wir haben echt viele Themen. Ich weiß nicht, ob wir jemals heute noch durchkommen.
Vielleicht müssen wir irgendwann gleich einen Shortcut nehmen und schon mal das Pad für nächste Woche
auffüllen. Das scheint so. Das ist schon echt krass, ey.
So viele Themen. Das ist nur, weil ich so lange weg war.
Genau, aber ihr, das, was da steht, die Free Private GitHub Repos, was gibt's da Neues? Weil darüber haben wir ja schon gesprochen, dass es die jetzt gibt. Mhm.
Erzähl mir mehr.
Genau. Wir haben darüber gesprochen, was wir nicht darüber gesprochen haben, ist eines dieser, was vielen wohl nicht klar ist und mir wäre das irgendwie auch nicht klar, wenn man diese Private Repos hat und dann auf den Free Account switcht, dann hat man keine GitHub Pages mehr auf den Private Repos.
Aber, wieso?
Weil das irgendwie so eines der Bonus-Premium-Features ist.
Ah, hä?
Genau, so,
Und das ist ja doof.
Und die gehen dann halt alle kaputt und wenn du dann wieder auf den Pro-Account switchst, dann
baut er die auch nicht wieder neu oder so. Das war
baut er die irgendwie auch nicht automatisch neu.
Ja, das ist blöd.
Und das ist halt super doof.
Und das heißt, aufpassen.
Das heißt, aufpassen. Wenn ihr denkt, so, dieses super Bonus-Premium-Feature brauche ich nicht, ich switche auf einen Free-Account und spare mir das Geld.
Und dann,
Und ihr habt GitHub-Pages, die ihr irgendwie benutzt, dann, ups.
Aber das kann man doch dann einfach mit Travis CI nachcheaten, oder?
Genau, aber das muss man halt machen.
Das ist ja immer das Ding, ja.
Ist dann halt Aufwand.
Kann man machen, muss man halt dann machen.
Muss man dann halt machen, wenn man sie weiter benutzen will. Man kann auch einfach keine GitHub-Pages benutzen.
Das stimmt.
So ist es
man
nicht.
Kann immer alles selber hosten oder in IPFS zum Beispiel.
Genau. Genau. Das geht alles, wenn man will.
Muss man halt machen.
Aber es ist halt Aufwand.
Muss man machen, genau.
Und ja. Und es ist wohl nicht so, es wird nicht so klar kommuniziert, dass das eines dieser Premium-Bonus-Features ist.
Es wird gar nicht kommuniziert, was das Premium-Bonus-Feature jetzt ist, oder?
Genau.
Die haben gesagt, also wir hatten ein Premium-Bonus-Feature und jetzt habt ihr es kostenlos. Das ist quasi deren Aussage. Und was das alles für Implikationen hat, dass du das quasi nur mit drei Leuten haben kannst oder so, das ist ja auch nicht so richtig so direkt kommuniziert. Irgendwo steht es dann halt im Kleingedruckten. Aber das ist schon, stimmt schon. Eieiei.
Gut,
so, HardenBSD, ist das irgendwas Besonderes? Ist das nicht auch nur so ein BSD?
Genau, das ist auch nur so ein BSD.
Okay, ist das nicht so wie OpenBSD? OpenBSD ist doch auch diese Security-Leute.
Genau, das sind diese Hardcore-Security-Leute.
Und die sind noch krasser, oder was jetzt?
Die sind noch, nee, die sind, ja, weiß ich nicht. Sind auch krass auf jeden Fall.
Sind auch
krass. Die sind auch krass. Und was sie gemacht haben ist, sie haben FreeBSD geforkt. Und implementieren das ganze, der ganze Kram, was GR Security baut, für Linux, bauen sie halt für FreeBSD.
Aber gab es da nicht dieses Megadrama um GR Security, dass die Leute blöd sind und dass sie das alles sagt oder so?
Sie werden irgendwie gelegentlich so ein bisschen angegangen, weil die ja auch so ein Businessmodell draus gemacht haben. Und nur gewisse Dinge sind halt public und andere sind halt irgendwie so ein bisschen, wenn du unseren Paid Service hast.
Hier. Ich habe die richtige News gefunden. Und zwar Linus Torvalds slams pure garbage from clowns at GR Security. Das war das. Ich habe gewusst, da war irgendwas. Ich kann mich an irgendwas erinnern. Das waren die Leute. Ja,
genau, aber grundsätzlich, also machen die ja schon ziemlich viel im Sicherheitsbereich, also all dieses, was sie da gemacht haben im Bereich von irgendwie das Memory, also dieses W, Dächchen X oder so, das Memory, der halt irgendwie beschreibbar, also Memory ist halt entweder beschreibbar oder ausführbar, aber halt nicht beides gleichzeitig. Und so Kram ist halt eigentlich schon voll gut. Und die bauen das halt irgendwie in so ein FreeBSD-Fork rein. Und dieser FreeBSD-Fork wird jetzt seit der neuesten Version von 2019 vom Januar-Release dann in OpenSense dieser Firewall eingesetzt. Und das ist eigentlich auch genau da, wo man sowas dann auch wirklich haben will. Halt irgendwie bei Systemen, die irgendwie direkt am Internet hängen. Und genau.
Okay, cool.
Das ist so ein Report, was sie so 2018 im vierten Quartal so für tolle Sachen gemacht haben.
Okay, cool. Das ist gut, oder? Wenn die irgendwelche Sachen machen.
Genau, mehr Sicherheit, mehr gut und sie versuchen halt auch vieles davon zurück in FreeBSD zu merchen. Wenn es geht.
Cool.
Oh, cool. Geil. Sehr, sehr gut. Okay, was haben wir noch für Themen? Ah, dieses Facebook-Teil. Hat einer ein Telefon, was und der kann darüber reden. Dass andere Leute.
FaceTime.
FacebookTime. FaceTime. Nicht Facebook, oder?
Nee, es ist FaceTime. Dieses Apple-Dingen. Ah. Die haben einen wirklich schönen Bug eingebaut.
Ein Feature. Ein wunderbares Feature.
Was definitiv. Das ist also eigentlich ist es ein NSA-Feature wahrscheinlich. Das ist großartiges Futter für alle Verschwörungstheoretiker.
Ja.
Weil in FaceTime ist es so. Dass zurzeit Apple hat einen Bug für later this week versprochen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass wenn man jemand anders via FaceTime anruft, kann man unter Umständen dem sein Audio hören, bevor er abgenommen hat.
Das ist ja praktisch.
Das ist total gut.
Was für ein
dann weißt du, warum Feature. Er nicht dran geht.
Oh nee, ich habe keinen Bock auf den Spaß jetzt. Oh, der schon wieder, nee. Das ist ja ein tolles Feature.
Das ist ein großartiges Feature.
Aber warum haben die das eingebaut? Warum haben die darüber nichts gesagt? Wenn die schon so tolle Features bauen. Haben
ja,
das vergessen, das anzukündigen nicht. Oder was in ihrer Keynote.
Ja. Also 9to5 Mac war in der Lage, diesen Bug zu reproduzieren mit einem iPhone 10, was ein iPhone 10R oder XR.
Du meinst iPhone X.
XR. iPhone XR. Calling an iPhone XR. Ja, genau. Sie gehen davon aus, dass alle iOS-Devices mit iOS 12.1 oder später diesen Bug haben.
Das ist ja gut.
Ja.
Nice.
Ich benutze das nur in Ausnahmefällen, das Ding. Aber
das ist ja egal, weil sobald dich jemand anruft, benutzt du
quasi. Stimmt, ich habe natürlich auf den Devices, ich müsste überall abschalten.
Ja, das ist genauso wie Hangouts. Die meisten Leute wissen gar nicht, dass sie noch ein Chat-Tool auf ihrem Android-Telefon haben. Bis du sie dann darauf anschreibst und so, was ist das? Entschuldigung, woher hast du meine Nummer?
Sehr schön.
Das ist schon gut. Aber das wird jetzt irgendwann abgestellt. Das ist ja quasi Ende des Jahres oder Mitte des Jahres oder so wird der Hangouts dann getötet.
Ja.
Das wird eine traurige Zeit.
Wir werden den Leuten wieder SMS so als Toter der Woche.
Ja, ja, das wird sofort kommen. Haben wir, glaube ich, schon mal gehabt.
Ja, als es abgekündigt wurde und ja, dann nochmal, genau. Wenn es wirklich tot ist.
Ja, ja, genau. Das ist wichtig. Wir brauchen immer irgendwas für die Liste.
Genau. Was lange nicht tot ist, ist der Firefox. Es gibt nämlich eine neue Version. Firefox 65 wurde freigegeben.
Ist quasi eine Zahl höher als die Zahl davor, oder was ist das jetzt?
Ja, genau. Also vorher war Firefox 64, jetzt ist Firefox 65.
Oh, ich bin sogar auf 64 schon, das ist ja verrückt. Aber jetzt muss ich schnell upgraden.
Auf 64 bin ich auch schon und ich könnte jetzt zum Abschließen des Updates Firefox neu starten, das möchte ich aber nicht.
Nee, zack, dann ist alle Tabs weg.
Okay. Genau, was besonders ist, sie unterstützen den AV1-Codec und das WebP-Bildformat. Hat einen Task-Manager, womit man Speicherfresser identifizieren kann.
Aha, jetzt kommt's
genau,
raus.
Den Task-Manager gibt es schon seit Firefox 64 oder entweder unter dem Menüpunkt Sonstiges oder über About Performance.
Aha.
Ja, genau. Und da habe ich auch in Firefox 64 habe ich mich da sehr drüber gefreut, weil nach diesem Feature habe ich sehr lange gesucht, herauszufinden, welches dieser drei Tabs, die ich üblicherweise aufhabe, ich gehöre zu den Menschen, die Tabs nicht schließen. Und mein Mac hat eine Uptime gerade von mehreren Wochen, also dementsprechend sieht mein Firefox aus. Und zwischendurch möchte ich einfach wissen, was verursacht gerade den Lüfter, das Lüftergeräusch in diesem Raum? Und normalerweise ist es halt ein Firefox-Tab.
Ja, zum Beispiel hier Twitter, ja, es tut nichts, aber es hat quasi mehr Energy Impact als alle anderen Seiten zusammen. Das ist schon echt krass, ey, diese verfickten, und das, ich meine Twitter, ja, ein Anzeiger für 200 Zeichen, ja, muss erstmal 5 Megabyte Shit nachladen. Trash.
Trash auf hohem Niveau.
Auf jeden Fall. Nee, ja, also jetzt genau. About Performance, wunderbare Sache.
Erzählt es euren Freunden und benutzt Firefox, weil insgesamt ist es sehr schade, dass Firefox so wenig genutzt wird. Es ist
Aber Ja. Chrome hat jetzt was gemacht, dass mehr Leute Firefox benutzen. Und zwar haben sie ja irgendwie diese APIs, um Werbung zu blocken und so.
Deaktiviert.
Irgendwie so ein bisschen zugemacht, genau.
Aber das verstehe ich auch nicht so genau. Warum?
Weil sie nicht von Werbung leben.
Ach. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst.
Und und das, also ich meine, ich finde das voll nett von Chrome, dann überlegen sich halt mehr Leute wieder mal Firefox zu probieren.
Außer wenn Firefox auf die grandiose Idee kommt, das Gleiche zu machen, was sie ja schon mal geschafft haben vorher. So, ja, wir haben diese tolle Add-on-API und alles kann man customizen an dem Browser. Bis auf heute. Da nie mehr.
Ja,
das war schon eine blöde Sache auch.
Das ist schon, tja, bisschen schade.
Ist egal, Chrome, keiner benutzt Chrome, oder? Und beim Chromium ist es dann ja nicht so, die lassen ja das dann drin oder folgen die immer dem Chrome 1:1? Wie ist da der aktuelle Stand?
Nee, umgekehrt eigentlich doch, oder? Ich weiß nicht, wie das mit der Veröffentlichung ist, aber im Chromium sind einfach die ganzen Google-Telefonier-nach-Hause-Features nicht drin. Aber es ist auch wesentlich anstrengender, ein Chromium zu bekommen, der funktioniert. Also so ein Chromium-Bild. Ich habe da
Du hast mal versucht, ein Chrome selber zu bauen?
Nee, ich habe mal versucht, den Chromium zu aktualisieren. Und da ganz schön lange für gebraucht, weil ich nicht so schnell einen Installer gefunden hatte, wie ich das gerne getan hätte.
Ein Installer?
Make? Nee, Configure,
ja,
Make,
klar. Install? Hast du mal versucht, ein Chrome zu bauen auf dem Computer? 24 Stunden. Braucht einfach so 10-mal so lange wie ein Kernel bauen. Das ist schon krass. Nee, also der Chrome bauen ist quasi mit eins der Projekte, die am aller längsten brauchen. Überhaupt. Also auch bei Nixos ist es so, das ist quasi das eine Paket, was mit Abstand am längsten braucht zu bauen. Es gibt viele Sachen, die brauchen sehr, sehr lange zu bauen. Ja? Zum Beispiel Rust braucht irgendwie ein paar Stunden oder so. Also keine Stunde oder zwei, aber auf richtig performanten Maschinen. Aber Chrome ist mit Abstand das Ding, was immer die Deadlines reißt. Dann also, ja, okay, wir haben irgendwie ein Timeout auf 3 Stunden gesetzt für irgendwas. Ja, muss leider auf 12 Stunden hochgesetzt werden. Und dann so, oh, das hat aber jetzt auch nicht mehr gereicht. Das ist ja doof jetzt. Ja, also Chrome zu bauen ist schon echt krass.
Ja, einfach Firefox
bauen. Genau, einfach
bauen.
Firefox bauen, weil der Firefox braucht irgendwie eine halbe Stunde oder so, das ist krass. Das ist ein Unterschied.
Ah ja, voll okay.
Krasser Unterschied auf jeden Fall. Firefox bauen geht auf jeden Fall gut. Chrome bauen geht nicht so gut. So. Boop, boop, boop.
Genau.
Ah, jetzt, ich weiß nicht, ist es ein Mimimi oder ist es News? Ich glaube schon, es ist News. Was ich nicht gewusst habe, seit geraumer Zeit, also es geht um Raspberry Pi und es geht darum, da gibt es diese Kameramodule, die du an den Raspberry Pi anschließen kannst, die nur mit der Raspberry Pi Firmware dann auch funktionieren, mit der Raspberry Pi Kamera Firmware und quasi nur auf diesem einen Aufsatz. Was sich herausstellt, in der neuen Version ist es so, dass diese Raspberry Pi Kamera einen DRM-Chip drauf hat. Also quasi ein Krypto-Chip, der irgendwie Verschlüsselungs- bzw. Signierungs-Magic macht, um zu sagen, dass diese Kamera quasi genuin ist.
Macht der denn auch was mit den Aufnahmen, die du mit der Kamera machst?
Nee, der macht nichts damit. Der sagt quasi nur am Anfang, übrigens, das ist eine Raspberry Pi Kamera, die quasi den Stempel von Raspberry Pi bekommen hat. Also der hat keine andere Funktion, außer zu sagen, dieses Gerät ist genuin. Das ist so ein typisches DRM-Feature. Also wenn du quasi über DRM redest, dann ist es quasi Raspberry Pi Kamera.
Aber warum, ich meine, das ist doch ein Recording-Device. Warum muss ich denn bei einem Recording-Device, weil der Treiber wahrscheinlich die ganze Magic macht, die Kamera kann und der Treiber natürlich nur mit der echten Hardware funktionieren soll.
Ja, genau. Also du darfst keinen Nachbau aus Chinaland für 2,50 Euro haben, sondern du musst die extra original verifizierte Raspberry Pi Kamera.
Aber ist das DRM, ist das nicht eigentlich vielmehr so eine Art Software-Dongling, so wie manche Softwarehersteller?
Ja,
ich habe dir das letzte Mal in den 90er gesehen, die Dinger.
DRM? Also ich weiß nicht.
Nein, der DRM ist ja
Digital Rights Management. Das ist ja quasi
Management.
Ja, ja. Das ist ja quasi, du wirst ja quasi eingeschränkt in den Optionen, die du hast, um irgendwas mit den Dingen zu tun, die du besitzt oder die du.
Ich weiß nicht. Moment, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es in dieser Kamera ja nur dazu da, dass du den Treiber, den sie dir liefern, nur mit einer originalen Kamera benutzen kannst.
Ja, genau.
So, also du bist dann ja nicht wirklich eingeschränkt da drin, weil.
Na doch, in der Auswahl von Kameramodulen, die du kaufen kannst.
Nö, jeder andere kann doch auch ein Kameramodul anwenden. Derjenige kann dir anbieten. Derjenige kann dir nur kein Kameramodul bieten, was mit dem Treiber von dem anderen Hersteller funktioniert.
Ja, von dem Upstream-Hersteller, oder? Also von Raspberry Pi.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, also, ja gut, was ist dann?
Nur
ja, Dongeling.
Ja, genau, es ist Software-Lizenz gebrasselt. Also, oder es ist proprietäre Software, die da durchgesetzt wird.
Ja, und ich habe ja, also ich muss sagen, ich habe gedacht, okay, Raspberry Pi, alle Leute lieben Raspberry Pi, das heißt, es muss ja quasi voll der Vorreiter für alles, freie Software und so sein. Aber die Antwort ist, nee, ist überhaupt nicht. Da gibt es überall Blobs, da gibt es quasi die Firmware-Blob für den Videocore, da gibt es irgendwelche Blobs für irgendwelchen anderen Quatsch. Und da gibt es diesen Blob für die Kamera, der einfach nur schaut, ob du dieses Kryptomodul auf deiner Kamera hast, was dann nur einmal sagt, ja, ist okay. Und dafür hast du dann schon wieder einen Blob installiert. Und das finde ich nicht in Ordnung.
Nee, aus der Perspektive von freier Software ist das definitiv nicht in Ordnung. Aus der Perspektive von Systemsicherheit ja auch nicht.
Ja, natürlich nicht.
Aber,
gute Nachricht.
Jetzt mal Hand aufs Herz, irgendwer wird sich das doch schon mal im Detail angeguckt haben,
ja,
oder?
Ja, nämlich einen Tag später der gleiche Typ, der das quasi berichtet hat, dass quasi dieser DRM-Chip da drauf ist, und er hat gesagt, ja, das war eine tolle Idee, die ihr habt. Leider habt ihr es halt vollkommen verkackt mit irgendwelchen mit dem Security-Quatsch. Und er hat auch direkt mal den Crypto-Key gepostet. Das heißt, kannst jetzt quasi diesen speziellen, also du kannst quasi den gleichen Crypto-Chip kaufen, also wenn du ein chinesischer Reseller bist, was natürlich ein bisschen blöd ist, kannst du quasi so einen Crypto-Chip kaufen, musst den nicht von Raspberry Pi lizenzieren lassen, kannst ja den Chip draufbrennen und kannst du für $2.50 deine Kameramodul verkaufen. Was natürlich gut ist, was natürlich auch wieder schlecht ist, aber ja. Man muss das immer ein bisschen anschauen. Ich fände es besser, wenn das nicht irgendein Blob-Treiber wäre. Also wenn die auffallen würden, irgendwie so einen Quatsch zu machen und einfach nur sich darauf konzentrieren, was sie halt gut können. Ich weiß nicht, was sie gut können, aber halt auf das, ja. Also.
Kleine Computer verkaufen.
Kleine Computer verkaufen können sie ganz gut und irgendwie, ich weiß nicht, die Community am Kacken halten oder so. Genau, das war quasi meine News zur DRM in Raspberry Pi Kameras.
Genau. Okay, wenn wir beim Raspberry Pi sind, habe ich auch noch gute Nachrichten. Sorry, Felix, was?
Ja, genau, Dinge, die auch auf dem Raspberry laufen.
Ja, genau, der Cody ist unser kleiner Raspberry Pi Media Center, der auch auf anderen Plattformen läuft mittlerweile. Und den gibt es jetzt in Version 18 und die ist neu und schick.
Aber lässt man das wirklich auf dem Raspberry Pi laufen? Das ist doch scheiße eigentlich.
Also ich habe da gute Erfahrungen mitgemacht.
Aber kann das der 1080p?
Ja, 1080p ging. Ja, mit einem Raspberry Pi.
Aber
da
musst du auch immer Glück haben, dass es richtigen Codec hatte oder so. Ich hatte das, also ich weiß
nicht. Was heißt jetzt Glück? Du brauchst halt einfach nur die richtige Skriptsammlung.
Okay. Klar.
Ja, genau. Wofür Cody am cool ist, Fernsehern, die kein Smart sind, Smart Features beizubringen.
Aber das gibt's doch gar nicht mehr. Das hatten wir letztes Mal schon darüber geredet.
Doch. Ja, aber du willst halt nicht dieses.
Du willst nicht diese Müll-Smart Features, sondern du willst coole Smart Features.
Genau. Ja. Und dann kannst du schön auf dem Cody einfach nur zuschneiden. Ich möchte hier einen YouTube-Zugriff haben, der ohne Account funktioniert. Und ich möchte Zugriff auf die Mediatheken unserer Öffentlich-Rechtlichen haben und alles ist gut. Schick und fein.
Das finde ich cool.
Ja, genau. Und mit der Version 18 haben sie Features für Emulatoren drin, dass du in der Skodi Emulatoren, Spielekonsolen-Emulatoren installieren kannst.
Ja, das gab es da früher auch schon immer, aber nur als Plugin. Das war immer nicht so richtig geil integriert. Wenn es jetzt richtig drin ist, ist es cool.
Genau, das haben sie jetzt wohl richtig drin und sie haben das auch direkt verbunden mit der Möglichkeit, Joysticks und andere Gaming-Devices anzuschließen und anzusteuern, dass du dann also originalgetreu zocken kannst. Ich bin mal gespannt, ich habe hier noch so ein, wie hießen die klassischen Joysticks am Amiga damals? Competition Pro. So einen habe ich noch mit einem USB-Anschluss hier irgendwo in der Kiste liegen. Den werde ich dann mal an Raspberry Pi stöpseln und dieses tolle Feature ausprobieren.
Auf jeden Fall ausprobieren.
Was sie auch machen, ist DRM, hatten wir es ja eben von, wenn man Kodi auf der richtigen Plattform installiert, zum Beispiel Android, dann kann man zum Beispiel ein Netflix-Plugin für Kodi installieren und dann das Netflix-DRM
was
nutzen,
benutzen die,
um mit Kodi Netflix zu gucken. Ja, ich weiß nicht, wie es ist.
Aber dann kannst du aber auch nur Level 3 Widevine benutzen, weil der ja keinen echten Krypto-Chip hat, um dieses super Krypto-DRM-Quatsch zu machen.
Also in den News stand einfach nur drin, dass man mit auf diesem Wege dann auch einfach Netflix mit dem Kodi gucken kann.
Ja. Also ich hab mich da ein bisschen reingelesen und bei Widevine gibt es verschiedene Level, DRM-Level, die quasi verschiedene Security, ja, genau, quasi wie gut dein Content geschützt ist. Mhm. Es gibt Widevine Level 3, das ist so ein typisches Krypto irgendwo in der Software gemacht halt, also Whitebox-Kryptografie quasi. Mhm. Das natürlich, ja, es hat halt viele Probleme. Da habe ich auch, glaube ich, letztes Mal schon drüber geredet. Da gab es quasi einen Angriff, der wohl funktioniert auf diese Art von Kryptografie. Und die anderen beiden Layer gehen davon aus, dass du irgendeine Art von Krypto-Modul hast, was mit diesem DRM-Content umgehen kann. Level 1 ist der super beste Content, das ist dann, kannst du dann 4K-Filme von Netflix gucken. Das wird zum Beispiel mit Level 3 nicht funktionieren, weil der halt quasi zu hochwertig ist, der Content. Mhm. Und der läuft dann in einem separaten Krypto-Chip.
Okay.
Ja. Und so gibt es da verschiedene Stufen und genau, DRM ist dann Level 3. Also da in dem Fall, weil er hat da keinen extra Krypto-Chip oder irgendwas. Jo. Genau,
aber das. Also doch nicht so schöne, heile neue Welt.
Doch, das ist super. Der kann, also ich meine, der Raspberry Pi kann eh nicht schneller als 1080p und von daher ist auch egal.
Also. Okay, aber was sie auch neu gemacht haben oder überarbeitet haben, ist ihre Musik. Ihr Musiksammlungs.
Oh, das finde ich gut, weil das aktuell ganz schön Müll eigentlich.
Medien lassen sich flexibler filtern.
Nice.
Die Optik ist aufgewertet, also das neue UI ist verbessert und die API-Zugriffe beschleunigt worden. Also ja, haben einiges getan. Radio Data System können Sie ansprechen, also oder auslesen vielmehr, über das Radiostationen Zusatztext zum laufenden Programm verschicken. Mhm. Braucht man vermutlich auch vernünftige Hardware für.
Okay. Ja.
Und viele andere Nettigkeiten. Allerdings, man muss dazu sagen, manche der Neuerungen sind halt auch plattformspezifisch. Also manches ist dann eben für im Kontext Android, wie das mit den DRM-Plugins.
Mhm. Genau, also da kannst, also wenn du tatsächlich auf so einem Android-Device das hast am Laufen, dann kann es sein, dass er das DRM sogar durchreicht bis zu dem Level 1 oder so. Also bis zu dem super untersten Crypto-Core.
Ja.
Wenn er das wirklich nur abgibt. Wenn du es selber implementierst, wie gesagt, geht nur maximal bis Level 3. Also das Schlechteste. Ja, das ist aber doch cool, wenn der das dann nach unten abgeben kann. Deswegen steht es wahrscheinlich auch nicht dabei, weil dann kommt es wieder drauf an, was dein Android-Device wirklich unterstützt an DRM-Features und dann werden die halt genutzt, soweit wie es geht.
Mhm.
Cool. Vielleicht probiere ich das dann nochmal aus. Also bessere Musikverwaltung fände ich schon gut. Wir haben das gerade bei uns im Büro und ja, dieses Musikzeug ist schon irgendwie okay zu benutzen. Der Party-Modus ist ganz cool. Also dann macht er halt irgendwelche Musik. Und der sortiert die auch ganz gut durch. Also ist relativ zufällig. Aber das wäre schon cooler, wenn man noch ein bisschen besser dort sortieren könnte. Boop, boop, boop. So. Was ist denn das nächste Thema? Ah, Kryptografie-News. 7-Zip, alle Leute lieben ja 7-Zip, ist ja quasi der Go-To alles Entpacker Tool, oder?
Mhm. Also ja klar, nachdem WinZip immer Geld haben wollte, sind alle zu 7-Zip gegangen.
Ja, WinRAR ja auch, aber die fragen ja heute noch nach, ob du denen nicht immer Geld in den Hut werfen willst und deren Software kaufen willst. Gibt es WinRAR noch? Kann man das überhaupt noch runterladen?
Bestimmt.
Die werden einfach immer noch von diesem einen Typen oder einem Typen im Jahr halt am Leben erhalten, der aus Versehen auf Kauf und drückt.
Hier, das letzte Release ist vom 1. Oktober 2018.
Ganz frisch.
Ich meine.
Ja. Hier bei der News geht es darum, um einen Typen, der 7-Zip benutzen will mit einem Passwort, um irgendwelche Dateien zu verschlüsseln. Ihm wurde gesagt, hab's mir nicht angeschaut, aber sieht okay aus, kannst du benutzen, kannst ja den Source angucken, um deine, um herauszufinden, ob die Kryptografie gut genug ist, aber ich glaube, das klappt schon alles. Hat er sich's angemacht, und dann so, oh, leider alles kacke. Und zwar geht's hier bei 7-Zip darum, wie der Krypto-Key, der verwendet wird, wie der erzeugt wird. Normalerweise hast du halt so einen Initialisierungsvektor, der quasi den Start von deinem Key ausmacht, beziehungsweise von deiner Kryptographie. Und der ist hier, der sollte normalerweise zufällig sein. Blöderweise ist er nicht so super zufällig. Und zwar ist dieser zufällige Initialisierungsvektor wird berechnet aus der Prozess-ID und Time-Null als Seed. Und das ist blöd. Also es ist quasi so zufällig wie die damals die Debian SSH-Keys. Die sind nicht so zufällig gewesen. Genau. Und
das ist echt traurig.
Ja, dann, er zeigt dann quasi so ein bisschen den Code auf. Oh, leider lädt nichts mehr, weil alles irgendwie verlinkt. Alles kaputt ist oder so. Auf diese Seite. Also sehr, ja, ein bisschen krebelig, was da in Krypto gemacht wurde. Aber es
ist
schön zusammengeschrieben auf jeden Fall. Ja.
Wer benutzt überhaupt diese gezippten, mit Passwörter geschützten Dinge? Also
ich glaube, einige Leute, besonders im Business-Umfeld. Traurigerweise.
Echt?
Ja.
Wenn du, das ist mir irgendwie persönlich jetzt noch nie über den Weg gelaufen und ich wäre jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, irgendwie ein Archiv mit Passwort zu versehen.
Ja, wenn du irgendwie das per E-Mail schicken musst, aber die haben auf der Gegenseite kein was auch immer E-Mail-Verschlüsselungszeug, dann... Ja,
gut, aber selbst dann, warum halt nicht einfach durch GPG, also ganz normal irgendwie,
ja, weil das
Target-Z oder ZIP oder irgendwas und dann halt durch GPG und fertig.
Ja, keiner weiß, wie GPG funktioniert.
Manpage.
Ja, genau, die Manpage auf dem Windows-Computer oder was? Erzähl mir mehr von deiner tollen Manpage.
Ja, kannst du installieren, dieses Windows, Linux,
kannst du das Windows, Linux installieren?
Zack,
fertig.
Hast du Manpages.
Das stimmt. So, ja. Ich schicke Ihnen kurz eine Datei, Sie installieren sich das Windows Linux Subsystem und dann lehnen Sie erstmal die Manpage von GPG. Total easy.
Tja.
Der, quasi der interaktive Manpage-Reader von Windows dann.
Genau.
Ja, finde ich gut.
Also, warum nicht?
Nee, stimmt. Die Leute können mal anständig lernen, wie Manpages gelesen werden. Du bist noch nicht mal auf Windows sicher vor Manpages. Mann.
Das ist gut so, die Welt muss wissen, wie das geht.
Oh no. Okay. Und jetzt hier, Urheberrechtsreform.
Ja, jetzt kommen wir, wir sind durch mit den News, das kann nicht sein. Also,
gerade mal 22 Uhr.
Zum Abschluss der News eine gute Nachricht. Und zwar ist die Urheberrechtsreform mit dem Artikel 11 und 13, wie wir es mehrfach schon angesprochen haben, erstmal auf Eis gelegt.
Das ist gut.
Wohlgemerkt nur auf Eis gelegt.
Es
lohnt sich weiter aktiv zu bleiben, weiter darüber zu sprechen, aber es ist gut, weil es kommt nicht mehr in dieser Legislaturperiode. Es ist nicht durchgeprügelt worden, wie es anvisiert wurde, nachdem dann überraschend nach dem ersten Ablehnen dann doch der Vorschlag vom angenommen wurde und dann in Trilog weitergegeben wurde. Und jetzt ist es mit dem aktuellen Stimmungsumschwung und nachdem es dann nicht darüber abgestimmt wurde, ob der Prozess wie vorgesehen weiterläuft, sehr unwahrscheinlich, dass das noch vor der Wahl passiert. Es lohnt sich dann aber jetzt entsprechend für die Wahl dran zu denken, dass sie das nur auf Eis gelegt haben und nicht vom Tableau gestoßen haben.
Das ist doch immer das Gleiche. Es kommt dann immer wieder und immer wieder und immer wieder. Muss ich immer wieder verteidigen und irgendwann
entsprechend wählen gehen und allen seinen Freunden, Bekannten, Verwandten und allen anderen, die es nicht hören wollen, sagen, dass sie entsprechend wählen sollen, dass Artikel 13 vom Tableau kommt. Ja, das ist genau. Wer mehr dazu wissen möchte, nochmal, ich glaube, wir haben das in der Kongressfolge schon empfohlen, aber die Vorträge von dem Martin Sonneborn, seinem Assistenten, dessen Namen ich gerade vergessen habe.
Sein Kevin.
Und dem seinem Mitarbeiter, dem
anderen Kevin.
Dem depressiven
Kevin 1 und 2.
Kevin 1 und 2, genau. Die Vorträge sind sehr, sehr gut und absolut sehenswert. Und zwar erklärte der Assistent von Martin Sonneborn, bevor eben der Martin Sonneborn von seinen Abenteuern in der EU erzählt, nochmal sehr schön aufbereitet, wie so das politische Leben in den EU-Institutionen funktioniert. Das gibt einem, gerade wenn man das so hört mit dem Artikel 12 und 13, ja, das ist in den Trilog gegangen, und, dann sollte das so und so weiter im Prozess laufen. Das gibt einem da mehr Kontext, wie denn da diese Institution, die unser aller Leben bestimmen möchte,
oh
denn eigentlich God. Funktioniert. Ja.
Okay.
Talks angucken. Also Talks vom Kongress nachzugucken, lohnt sich ja sowieso immer.
Genau. Wir haben wirklich ein Thema dieses Mal. Wir haben so viel anderen Shit.
Yes, Thema.
Yes.
Da freut sich, einer von dreien freut sich auf das Thema.
Einer hat den hinten nicht verstanden oder er wollte ihn nicht verstehen.
Was für ein Hint?
Was für ein Hint? Den Hint, dass jetzt ZFS anfängt.
Genau, Thema ZFS.
Erzähl mir mehr von dem ZFS-Drama.
Genau, ihr habt ja letzte Woche schon das sehr gut zusammengefasst.
Haben wir das?
Ich
kann mir ja nichts erinnern.
Ich musste erstaunlich wenig in die Tischkante beißen. von dem her, ja. das Einzige, was ich hier nochmal kurz einbringen möchte, da ich jetzt das letzte Mal nicht da war, ist, was meiner Meinung nach ein bisschen zu kurz gekommen ist, wie dieses ZFS und FreeBSD und irgendwie ZFS und Linux und wie das alles zusammenhängt.
Okay, erzähl doch mal, wie hängen denn die Sachen zusammen?
Genau. Und zwar gibt es grundsätzlich diese OpenZFS Foundation und die Idee war halt mal, dass man irgendwie den Common-Teil von ZFS in ein Common-Repo packt. Mhm. Und dann wollte aber irgendwie niemand so richtig die Arbeit machen.
Keiner wollte es auseinanderklabüsern.
Genau, weil es halt ist halt irgendwie Aufwand und so und voll doof.
Die Arbeiten sagt, das stimmt.
Genau, Arbeiten sagt und wenn du das für free machst, dann gut, wobei es gibt auch Leute, die für Geld an ZFS arbeiten. So ist es nicht. Aber ja, arbeiten sagt. Ja. Und dann ist das irgendwie so ein bisschen, ja, dieses Common Repo ist irgendwie nicht so gekommen. Diese FreeBSD-Leute haben sich irgendwie irgendwie so ein Abstraction Layer gebaut für den Kram und haben dann immer das aus Illumos irgendwie importiert. Aber auf Illumos passiert halt irgendwie nicht mehr so viel, weil, naja.
Es ist abgeschlossen, es ist Solaris mal gewesen. Also wie war das denn?
Genau, es ist halt irgendwie Illumos, yeah. Das ist halt fertig im Prinzip. Und all die coolen neuen Features wie Encryption und so ein Kram werden halt irgendwie mittlerweile für ZFS und Linux implementiert.
Ja.
Und die ZFS und Linux-Leute haben gemeint, ja, irgendwie, es wäre eigentlich auch ganz okay, wenn man den FreeBSD-Teil irgendwie mit ZFS und Linux merchen möchte. Und die FreeBSD-Leute haben gesagt, ja, finden sie eine gute Idee. Und zu was es jetzt führen wird, ist halt, dass ZFS und Linux im Prinzip das Common Repo wird, weil die Linux-Dinge halt sowieso abstrahiert sind. Und die Idee ist halt so ein bisschen, dass es ein Repo wird und dass, wenn du an ZFS und Linux rumkrepelst, wird es dann auch eine Build-Pipeline geben, die halt das sowohl für Linux als auch für FreeBSD baut und halt sowohl die Tests on Linux als auch die Tests on FreeBSD ausführt. Und das wird, weiß ich gar nicht, ob sie da eine genaue Timeline schon bekannt gegeben haben. Ich genau, bevor FreeBSD 13 soll das wohl kommen. Und das heißt, dass wir wohl bald die guten Features und so, dass man die dann halt in einem Repo bauen kann und dann gleich sieht, ob man damit irgendwie FreeBSD oder Linux bricht, was auch irgendwie
cool ist irgendwie.
Sehr, sehr cool ist und halt, soweit ich weiß, auch irgendwie so die größten Install-Bases sind. Also wenn du ZFS und Linux und FreeBSD hast, dann also eben, es gibt halt noch Illumos und es gibt noch irgendwie, es gibt ja auch noch das Oracle ZFS Leute, und ja, so. Ja.
Aber Oracle, aber ZFS, ist das nicht auch nur ZFS und Linux?
Nee, die benutzen das von Illumos, was sie irgendwie selber weiterentwickelt haben. Also die haben auch irgendwie Encryption.
Okay, ja, aber das gibt es ja im Unstable halt auch schon. Also
ja, genau, aber die hatten Encryption halt schon irgendwie
für immer.
Ja, schon seit 2-3 Jahren oder so. Okay. Irgend sowas, also halt schon lange, aber halt irgendwie unter super komischen Lizenz und halt nicht mehr frei und so.
Also diese Arschloch-Lizenz, dass du irgendwie 25 Euro pro Core bezahlen musst oder so ein Quatsch.
Genau, das ist halt irgendwie der Oracle-Move.
Der Oracle, große Stinkefinger an alle Leute, die es benutzen genau. wollen.
Genau. und ja, das ist halt so ein bisschen. Das heißt, es ist eigentlich voll gut. Das heißt, es geht wohl jetzt endlich wirklich in die Richtung, dass es ein Common Repo für ZFS gibt. Und dann kann man sich im Prinzip nur noch seinen Abstraction Layer dazu schreiben für sein OS. Es gibt ja auch irgendwie ZFS on Windows, was Leute bauen, was wohl auch schon erstaunlich gut funktionieren soll. Ohne Windows habe ich das aber natürlich nicht irgendwie.
Nee, keiner benutzt Windows plus ZFS, ja, aber der super Quatsch. Kannst du in dein Subsystem von Linux reinmachen und dann hast du es vielleicht auch oder so, wer weiß das schon so genau.
Problem solved. Genau. Und das andere, was ich nochmal rausgesucht habe, ist dieses zu ZFS, ist dieses CDDL versus GPL. Warum die Dinge irgendwie nicht kompatibel sind.
Okay, und die Antwort ist, warum?
Weil irgendwie, das ist ja irgendwie nicht so ganz intuitiv, weil CDDL ist ja irgendwie auch so eine Copyleft und superfreie Lizenz eigentlich. Und GPL ja irgendwie auch, das sind ja beides so irgendwie superfreie Lizenzen.
Ja, superfrei.
So ziemlich superfrei. Aber was halt so ein bisschen das Problem ist, ist, dass in der GPL-Lizenz drin steht, dass alle Teile dieser Software und halt auch Subteile, das heißt, wenn du irgendwie ein Kernel-Modul baust, das dann nimmt man so an, ist das irgendwie dann halt ein Subteil deines Kernels.
Ja.
Und weil der Kernel unter GPL ist, muss dann der Subteil halt auch unter GPL relizenziert werden. Das heißt, wenn du irgendwie MIT hast, dann geht das halt und dann kannst
dann
du.
Dann sagst
halt
du einfach, MIT ist jetzt GPL in dem Fall.
Genau, weil die MIT-Lizenz halt sagt, ja,
kannst du schon relizenzieren.
Machen, was du willst. Und du kannst es halt auch relizenzieren. Und bei der CDDL ist es halt so, dass der Source Code nicht unter einer neuen Lizenz distribuiert werden darf. Das heißt, du darfst die Freiheit der CDDL irgendwie nicht mehr einschränken, als die CDDL das macht. Und darum geht das nicht.
Ach.
Und
Drama, echt?
Ja.
Und jetzt ist die Frage, was passiert da jetzt? Also das ist ja jetzt irgendwie, 2016 ist ja schon mal eskaliert, aber jetzt ist ja quasi doppelt eskaliert, weil die da irgendwie so einen Fleck rausgenommen haben oder was auch immer.
Ja, genau. Also das Problem ist halt ein bisschen, es wird halt vermutlich nichts passieren, weil Sun damals war halt echt auch ein Asimov von Sun, dass sie das irgendwie unter die CDDL gestellt haben, weil sie irgendwie vermutlich gehofft haben, dass Leute dann halt ihr Zeug benutzen anstelle von Linux, mhm, und dass man das halt irgendwie nicht unter Linux benutzen kann. Okay. Und man geht auch so ein bisschen davon aus, dass sie das mit Absicht gemacht haben. Und dann sind sie jetzt an Oracle verkauft worden und Oracle könnte im Prinzip hingehen und sagen, ja, ihr dürft es das trotzdem. Mhm. Ihr dürft es das irgendwie trotzdem unter der GPL und dann werden alle Probleme gelöst. Wird aber halt vermutlich nicht passieren, weil es halt Oracle.
Mm, ja, das ist glaube ich Grund halt genug. Also da muss man gar nicht mehr viel genau dazu sagen.
Vorher wird halt irgendwie die Hölle zufrieren oder irgend sowas.
Oder Oracle wird quasi gekauft.
Von Microsoft.
Von Linus Torvalds persönlich.
Von Linus.
Der genau kauft einfach Oracle und sagt, ihr seid jetzt alle raus. Ich entlasse alle Lawyer.
Das heißt, auf dieser Front wird sich halt irgendwie nicht viel tun und ja, wie wir ja gesehen haben, die Linux-Entwickler sind halt irgendwie auch nicht bereit, da irgendwie kompromissbereit zu sein und irgendwie halt ihr Subset, beispielsweise könnte ja der Linux-Kernel auch hingehen und sagen, der Subset, der irgendwie von ZFS benutzt wird, ist halt auch irgendwie für ZFS nochmal extra lizenziert. Ich meine, das würde theoretisch halt auch gehen. Das, ja.
Aber da haben die auch keinen Bock
drauf. Haben die irgendwie auch keinen Bock drauf und finde ich halt ein bisschen schade, aber naja, so ist es halt. Und ja, ich sehe halt irgendwie nicht, dass groß irgendwas passieren wird. Also sie werden halt wohl oder übel halt in ZFS und Linux halt immer so ein bisschen um Kernel rumkrepeln müssen. Mhm. Und man wird sich das wohl immer ein bisschen nebenher installieren müssen oder dann gibt es halt Leute wie Ubuntu, die hätten halt einfach mal hingehen und sagen, ja, verklagt uns halt.
Verklagt uns halt, Zucker.
Weil, ja, solange Oracle nicht hingeht und dich verklagt, kannst du das ja im Prinzip auch machen.
Ja, stimmt, Oracle muss dich verklagen, aber den traue ich ja grundsätzlich immer alles zu.
Das ist dann,
beziehungsweise,
ja, ist halt auch wieder schwierig, dann das irgendwo zu benutzen, wo du dich drauf verlassen willst. Ne?
Ja, besonders
genau, es ist halt
Umfeld oder so.
Genau, für Enterprise und so ist es halt dann echt nicht so toll. Oder beziehungsweise die GPL-Leute könnten dich, glaube ich, auch verklagen.
Das ist ja passiert, wo das Canonical gemacht hat. Die wollten das irgendwie kommerziell mit vertreiben und dann wurden die direkt von irgendwelchen GPL-Jüngern da angemacht. Bezüglich GPL-Violation, ne?
Ja, ist halt irgendwie, ich finde es ein bisschen schade, weil es eigentlich beides Open Source und ich habe irgendwie das Gefühl, da könnte man halt irgendwie eine Lösung finden, aber wenn halt irgendwie beide nicht wollen.
Ja, tja. Die wollen,
Open Source Software sich untereinander blockiert, das ist höchst ärgerlich.
Ich sag's dir, die Leute wollen, also die Linux-Leute wollen lieber ihr Bcache-FS promoten. Was ich übrigens letztes Mal verkackt habe, das will ich mich nochmal kurz entscheiden. Natürlich nicht B3FS, was ButterFS ist, sondern Bcache-FS, was der neue heiße Scheiß und alle lieben das. So. Musste ich nochmal kurz ansprechen, habe ich vergessen.
Gut. Damit wäre es dann auch von ZFS.
Ja, das heißt, das bleibt so ein bisschen in der Schwebe und vielleicht musst du irgendwann den Kernel patchen, damit es wieder anständig funktioniert.
Genau. Und die Lösung ist eigentlich ziemlich einfach. Einfach FreeBSD installieren. Mhm.
Und Problem dann funktioniert solved halt nichts anderes mehr, aber dafür hast du ein ZFS, was ja auch cool ist.
Dafür hast du ein ordentliches Filesystem. Also
genau. Und so.
Und genau. Die haben ja mittlerweile auch irgendwie ein Virtual Machine Manager. Das heißt, du kannst da auch ordentlich VMs drauflaufen lassen.
Okay.
Was ja sowieso irgendwie der Trend ist. Ja. Dass du irgendwie unten drunter irgendwie dein OS hast und dann irgendwie deine Software dann nochmal in VMs paketierst oder
ich Ich hab gedacht, das sind jetzt Container.
Ja, schon, aber die Container lässt du ja auch nicht direkt auf irgendwie Bare Metal laufen, sondern du machst dann irgendwie Bare Metal und dann machst du da irgendwie einen Hypervisor drauf, wo dann VMs drin laufen und in den VMs laufen dann deine Container.
Ah, so machst du das also heutzutage.
Also zumindest viele der Enterprise-Deployment-Dinge, die ich so gesehen habe, machen das genauso.
Bisschen kribbelig.
Was ich schon ein bisschen kribbelig finde, aber ein bisschen cool. Mein Gott, warum nicht?
Kann man schon so machen.
solange ich nichts damit zu tun habe, solange ich das nicht maintainen muss.
Solange das nicht dein Krepel ist.
Genau, solange man nicht den kompletten Stack maintainen muss, sondern immer nur einen kleinen Teil davon, kann man immer sagen, nee, das ist der andere Teil. Das ist überhaupt kein Problem. Das stimmt natürlich, ja.
Genau. Solange es nicht meine Probleme sind, ist...
Solange es andere Leute Probleme sind, stimmt. Das macht Sachen immer einfacher. Someone else's problem.
Dann Lazefu.
Lazefu.
Oder haben wir noch mehr Dateisysteme?
Fu, the Lesekram.
Ext4?
Ja.
Ja.
Yeah.
Ja, hier, Ext4.
Ext4, beste Sache.
Für alte Leute, oder?
Für alle Leute, die ein funktionierendes Betriebssystem haben wollen und kein Butterfest, quasi ein Butterfest nicht die Daten opfern möchten. Folgendes, ich habe hier einen Artikel rausgesucht, der heißt Magic Soup Ext4 with SSD Stripes and Strides. Der versucht so ein bisschen auseinander zu stecken, quasi wie Block Writes mit einem Filesystem funktionieren, was es da für bestimmte Eigenheiten gibt, warum Ext4 für SSDs eine gute Sache ist, aber für SD-Karten zum Beispiel nicht. In dem Fall liegt es primär daran, weil die Blöcke, also die Lese- und Schreibblöcke bei SD-Karten halt viel, viel größer sind, und wenn man dann quasi einen löschen möchte, dann löscht er halt einen ganz großen Teil und muss den Rest, was er da halt gelöscht hat, dann wieder neu nachschreiben. Und das ist mitunter der Punkt, warum diese SD-Karten so schnell kaputt gehen, wenn du dann Ext4 drauf hast. Und dann Raspberry Pi oder so. Und das ist eigentlich ganz cool zu lesen. Genau, der hat halt quasi so ein bisschen zieht es ein bisschen auseinander, was ein Filesystemblock ist, was ein Stride und was ein Stripe ist und so. Und genau, beschreibt, wie gut es auf SSDs funktioniert und auf SD-Karten und auf eMMC, was jetzt quasi auf den ganzen Kleincomputern drauf verbaut ist, beziehungsweise auf krebligen Telefonen auch. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz guter Read. So, was ist das? Things I don't know as of 2018. Was habe ich denn alles nicht gewusst?
Genau, das ist so ein Typi, der einfach mal ganz viele Dinge aufgeschrieben hat, wo halt sagt, da habe ich halt einfach nicht wirklich eine Ahnung von. Mhm. Das kenne ich halt einfach nicht.
Okay.
Was ganz interessant ist, weil irgendwie man ja immer so ein bisschen das Gefühl hat, andere Leute können irgendwie alles.
Ah.
Und die Realität ist halt eher so ein bisschen, ja, man kann halt irgendwie in einem Bereich kennt man sich voll gut aus und irgendwie so außenrum kann man halt auch ganz, ganz viel nicht, aber es scheint halt irgendwie...
Okay, jemand hat zusammengeschrieben, was er alles nicht kann?
Und der hat einfach mal aufgeschrieben irgendwie so ganz viele Dinge, wo er halt einfach keine Ahnung hat, und dass, obwohl man irgendwie von ganz vielen Dingen irgendwie nicht so wirklich Ahnung haben kann, trotzdem irgendwie halt von ein paar Dingen Ahnung haben kann, und darin gut sein kann und dass man irgendwie trotzdem ein guter Softwareentwickler sein kann, ohne irgendwie alles zu können.
Okay. Er hat dann auch noch als Follow-up einen Artikel geschrieben über Sachen, die er kann. Die Liste ist kürzer. Also als Spoiler. Aber das ist ja schon ganz gut.
Genau.
Okay.
Genau. Fand ich einfach nur eine schöne Idee, mal hinzugehen. Also er ist irgendwie auch Senior-Entwickler irgendwas. Und trotzdem kann er irgendwie ganz viele Dinge halt einfach irgendwie nicht.
Ja, natürlich nicht. Also ich meine, gerade in unserer
Ich meine, es ist schon eigentlich schon logisch, aber man hat ja irgendwie immer so das Gefühl, die Leute können dann alles.
Ja, weil das halt auch so eine Unart ist, die sich, glaube ich, breit gemacht hat, dass man so tun muss, um mitreden zu können.
Ja, man kann oder auf jeden Fall immer alles googeln. Das funktioniert. Und je nachdem, wie viel Vorlaufzeit hat, kann man vielleicht auch relativ viel Information zu einem Thema, wo man vorher noch gar keinen Plan hat, in dieser Zeit zusammensammeln. Und dann, wenn man dann noch die Zeit hat, es auszuprobieren, dann, es ist ja prinzipiell alle Sachen, alle Themen, die er da anspricht, das sind alles Dinge, die kann man mit nicht unendlich, also nicht mit unendlich großem Aufwand auch lernen. Und das, ich weiß nicht, das fehlt mir in dem Artikel so schon ein bisschen. Ich weiß nicht, vielleicht steht es auch irgendwo in dem vielen Text, der er vorgeschrieben hat, dass er die Sachen schon alle nicht kann, aber dass es ja auch alles kein Hexenwerk ist. Außer vielleicht, weiß nicht, Grafikkartenzeug. Das ist wahrscheinlich das ist unmöglich zu lernen.
Genau, er sagt halt nur, dass so ein bisschen so, das sind Dinge, die er nicht kann. Und das heißt nicht, dass diese Dinge nicht wichtig sind, das heißt nicht, dass man diese Dinge nicht lernen soll, sind halt einfach Dinge, die er persönlich nicht kann, weil er sich halt für andere Dinge interessiert, weil er andere Dinge zum Arbeiten braucht und so weiter und so fort. Aber ja, es stimmt natürlich, wenn man dann halt irgendwas braucht, das Wichtigste ist halt, dass man Dinge lernen kann.
Okay.
Schön. Korrekt. Was haben wir? Hier, das ist ein relativ kleiner Lesefuß, muss man auch nicht unbedingt durchlesen. Ich fand es nur sehr gut. Und zwar kennen wir alle diese tollen USB-C-Stecker.
Ja, sind wunderbar. Alle Leute lieben USB-C.
Genau. Und jetzt stellen wir uns vor, es fliegen immer so aus, man reißt sie immer so aus dem...
aus dem Handy raus.
So aus dem Handy raus. Und dafür gibt es eine Lösung. Und zwar gibt es die USB
ich finde sie jetzt schon scheiße. Ich hab mir jetzt gerade angeguckt, hab mir gedacht so, nee.
Specification.
Nee. Nope.
Skip.
Und
ich
muss zugeben, ich hab's nicht, ich mache hier auch noch den Link direkt aufs PDF rein. Ja. Ich hab's mir nicht so sehr ernsthaft durchgelesen.
Ich guck mir gerade die Bilder an und das reicht mir schon. Weißt du, wie das aussieht? Wie diese fucking dieses Gaming.
VGA,
genau. Wo du Leute, die dann diese scheiß Schrauben festschrauben am Computer. Solche Sacke, ey, ohne Witz. Ungefähr so sieht es aus, nur für USB. Quasi Worst Case.
Genau, es lohnt sich halt, dieses Ding anzuschauen und
selber die Bilder anzugucken.
Die Bilder anzuschauen, also. Ob man es sich jetzt wirklich den ganzen Spezifikationstext lesen...
Ja, Quatsch,
glaub,
das macht niemand, ja.
Vermutlich nicht.
Moment,
hab ich
niemand?
Auch nicht
also
gemacht.
Du meinst, selbst die Leute, die das bauen werden, schauen sich nur die Bilder an und bauen es dann?
Guck dir den Quatsch an, guck dir die Bilder an, hast die gesehen, vollkommen bescheuert.
Das
machen wir nicht.
Ja, andererseits so für Industriezeug, Industrieanwendungen. Achso.
Ja, es gibt bestimmt irgendwelche Use Cases, wo man diese zwei Schrauben festschrauben muss, aber ich habe diesen Use Case bis heute nicht gehabt.
Ja, auf jeden Fall sehen voll gut aus. Also falls ihr mal USB-C mit Schrauben dran braucht, wisst ihr jetzt, ist spezifiziert.
Gott sei Dank.
Kann man bauen. Dann hatten wir vorher schon mal kurz angetönt, Talks nachschauen vom Kongress, ist voll gut. Und darum habe ich hier auch nochmal einen rausgepickt, und zwar A Deep Dive into the World of DOS Viruses.
Okay.
Und zwar
war der auf,
ist
war
das
der vom Kongress?
Von...
Oder war vom letzten
der Kongress? Der war vom Kongress? Nee, der ist von diesem Kongress.
Ah, okay.
Und zwar von einem Typen, der Ben heißt. Und es ist halt, einerseits trägt er sehr gut vor, und es geht halt so um DOS-Viren, was schon ein bisschen lustig ist. Und der hat da halt so ein paar analysiert, was sie so machen und wie das so funktioniert.
Pac-Man.
Und es ist eine super Präsentation.
Okay, das also, ist eigentlich so vom, das Allerwichtigste. Das.
Weil es halt so er hat die Slides halt so im DOS-Style gemacht, mit nur so ASCII-Art und so. Und ja. Hier, ich habe es jetzt mal in Lesefu gemacht, weil ich, auch wenn man da nichts lesen muss, sozusagen Video lesen.
Ja, ich habe das auch. Ich hab auch so ein Videolese-Ding noch später.
Genau, Videolesen ist sowieso das bequemere Lesen.
Ja, selber lesen lassen.
Vorlesen lassen. Genau. Und Dann das zweite, was ich noch im Bereich Video lesen habe, ist einerseits hier den Link zu Brian Cantrell. Das ist so ein Ex-Sun-Mensch, der mittlerweile bei Joyent arbeitet, glaube ich. Die so Container-Dinge bauen und so. Und der ist auch immer, also ich weiß auch nicht, wenn seine Talks sind halt ziemlich gut, weil er hat dann einfach so ein bisschen die Art, um Dinge vorzutragen. Und anscheinend gibt es ein Video von ihm mit Jess Frassell. Das ist die beispielsweise, ich hatte von ihr mal einen Talk gepickt, wo sie ihr Laptop so gebaut hat, dass irgendwie alles, jede App im eigenen Docker-Container läuft.
Okay.
Oder zumindest im eigenen Container, was schon ein bisschen lustig ist. Und da gibt es halt von den zwei, sie nennen das Fireside-Chat, was auch immer das genau ist. Ist auf jeden Fall ganz gut.
Okay.
Fand ich ganz gut. Okay. Möchte ich hier mal empfehlen. Kann man sich mal anschauen.
Okay, cool. So. Ich habe The Tragedy of Systemd. Das ist mein selber vorlesen lassen Talk hier, den ich verlinken möchte, von Benno Rice. Das ist ein FreeBSD-Entwickler. Und der redet ein bisschen über Systemd, was es so kontrovers macht und wo vielleicht die FreeBSD-Community, beziehungsweise hier in dem, ich glaube, in dem Fall ist es die LinuxConf.au, also in Neuseeland 2019, wo FreeBSD, beziehungsweise die Linux-Community noch ein bisschen was lernen kann, wo bestimmte, ja, also was es halt so kontrovers gemacht hat. Und das Gute ist, es ist kein so ein Flame-Talk, wo er sagt, ist alles scheiße oder ist alles voll geil, sondern der setzt sich damit relativ gut auseinander, beschreibt quasi die verschiedenen Punkte, warum Systemd, beziehungsweise Leonard Pöttering halt bestimmte Designentscheidungen so getroffen hat, beziehungsweise warum bestimmte Dinge so gemacht worden sind und wo man vielleicht auch daraus lernen kann. Ist auf jeden Fall sehr, sehr gut zu hören. Ganz angenehm. Es geht auch gar nicht so lang, glaube ich. Ja, das war meins. Hier, coole FSFA,
Sache,
was
coole
ist das?
Sache. Ja, ich habe was zu lesen mitgebracht. Und zwar von der Free Software Foundation Europe. Oh. Die haben zu dem schönen Thema Public Money, Public Code eine neue Broschüre vorgestellt. Okay. Und ich habe das schon mal erwähnt, Public Money, Public Code geht darum, dass Dinge, die von öffentlichen oder von öffentlichen Geldern, klingt immer so komisch, von Steuern
uns
finanziert werden, also von der Allgemeinheit, dass die auch wieder der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden und nicht in irgendwelchen dunklen Kanälen versickern und im besten Fall dann vielleicht noch wieder von irgendeiner Privatfirma verwertet werden und dann letztendlich dann dem Reichtum Einzelner ermöglichen. Also, was mit öffentlichen Geldern erzeugt wird, soll der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Das ist eine zentrale Forderung. Man müsste die ja eigentlich sogar erweitern und nicht sagen Public Money, Public Code, sondern Public Money, Public, Ausrufezeichen. Das ist eine sehr, sehr schöne Broschüre, die es als PDF gibt und die man auch als Printed Copy bestellen kann, wenn man denn Adressaten hat, die lieber auf Papier lesen und die man damit überzeugen möchte. Mhm. Ja, und es ist ein Lesefu, weil es doch ein paar Seiten hat, durch die man sich da wühlen kann.
Also die haben auf jeden Fall wunderbare Autoren dort. Zum Beispiel haben wir hier Professor Dr. Simon Schlauri. Und ich meine, der es nicht weiß, ja. Wer weiß es denn dann bitte sonst? Auch hier einfach irgendwelche Leute mit zwei Vornamen, Cedric Thomas. Können auch zwei Typen sein, aber ich glaube, ich weiß bis sein Gesicht dabei. Also die haben nur die besten Leute. Und vom Chaos Computer Club auch irgendwelche Sachen. Also muss gut sein. Sieht aus wie auf dem Kongress.
Am Wochenende, achso, da kommen wir gleich zu.
Hm? Hm? Genau, da kommen
wir noch jetzt dazu, oder?
Nee.
Nee?
Der Felix hat noch was dazwischen.
Hä, was, aber jetzt kommt doch Mimimi immer vor Lesefu, oder?
Was? Ich weiß es nicht, ich habe die Struktur hier nicht verbrochen.
Wahrscheinlich habe ich sie verbrochen.
Vermutlich schon, ja.
Tja. Das ist mein Mimimi. Genau. Das ist mein Mimimi diese Woche, dass die Struktur in den Arsch gegangen ist und dass Mimimi immer vor den Lesefu kommen sollte.
Tja, dann musst du das nächste Mal richtig machen, würde ich mal sagen.
Einfach immer alles richtig machen.
Genau, einfach richtig machen und dann ist es auch nicht kaputt. Mhm. So einfach. Ich halte es mal kurz. Irgendwie, damit mein Studio-Link überhaupt irgendwie sich connecten konnte, muss ich V6 ausmachen. Ah. Werde ich dann irgendwann mal noch nachgehen.
Ja, das geht dann mit deinem V6-Only-Kernel auch nicht mehr. Das war's dann.
Ob das irgendwie Problem auf meiner Seite ist oder Problem von StudioLink oder Problem von was weiß ich. Das Allgemeine, ich habe irgendwie mal wieder ein bisschen mit V6 rumgespielt und es ist halt immer noch schon so ein bisschen traurig, dass immer noch so viele Dinge kaputt sind, wenn du einfach mal nur V6 anmachst. Darum mein Mimimi V6 sollte mal langsam
klarkommen.
sollte klar, mal langsam V6. Einfach funktionieren für alles. Dann mein zweites Mimimi ist, ich habe mir jetzt mal rausgesucht, dass ich mir so ein neues NAS bauen möchte.
Ah.
Und das Erzähl Mainboard war ziemlich einfach. Also es gibt da, ich habe da mehrmals rumgegoogelt und dann kommt man halt immer irgendwie auf dieses Super Micro raus. Was irgendwie so von der Preis-Leistung halt ganz cool ist und irgendwie 10 Gigabit.
Ah, 10 Ethernet Gigabit hat, hast du, also Hard Requirements.
Ja, das ist jetzt nicht so ein hartes Requirement, aber.
Ich finde 10 Gigabit schon ein relativ hartes Requirement, oder?
Es ist halt schon ziemlich geil und halt nicht so viel Strom braucht, aber trotzdem irgendwie ein bisschen Power hat und ja, das ist eigentlich ganz gut. Und jetzt bin ich halt irgendwie auf der Suche nach einem Rack-Mount-Case dafür, was irgendwie halt nicht Lüfter hat, die klingen, als wir den Chat starten, sondern irgendwas, was halt super leise ist und das ist irgendwie
unmöglich. Das ist quasi, ich weiß das auch, das ist ein Thema, was tatsächlich nicht möglich ist zu lösen.
Genau, das ist irgendwie ein Use Case, was halt niemand hat.
Was ich ja komisch finde, du kannst ja NAS kaufen, also quasi so eine kleine Box, die dann auch 10 Gigabit Ethernet hat, aber du kannst dann halt nicht deinen eigenen Quatsch drauf machen, sondern immer nur deren Müll. Und ich habe mir gedacht, es kann doch nicht so schwer sein, einfach die gleiche Box zu haben, nur dass du quasi gebootet oder geunlockt hast oder so.
Ohne Müll.
Ja, ohne diesen, was auch immer Quatsch, was da mal drauf ist, ja.
Ja, das.
Das verstehe ich nicht.
Das habe ich halt irgendwie aufgegeben und gesagt, ich kaufe mir einfach richtige Mainboards und fertig.
Dabei sehen diese ganzen Dinge alle so aus, als könnten die genau das, was ich möchte, aber dann suddenly not.
Genau. Aber jetzt bin ich irgendwie ein bisschen verzweifelt. Also wenn irgendjemand Tipps hat für ein Rack-Mount-Case, was super leise ist.
Ich glaube, du musst einfach die Lüfter rausreißen und dein eigenes Zeugs reintun, oder?
Ja, irgendwie so. Und irgendwas, wo man halt so ein normales PC-Netzteil reinbekommt. Weil das Problem ist halt auch irgendwie bei ein oder zwei Höheneinheiten hast du halt irgendwie nur diese Rack-Mount-Power-Supply-Unit-Dinger.
Ja, und die sind natürlich auch hammerlaut dann.
Die haben halt super fiese Lüfter drin und das, ja, dann kannst du dir vielleicht irgendwie, wenn du so ein Standard Netzteil reinbekommst, so ein Standard PC-Netzteil, dann kannst du dir zumindest irgendwie so ein Be Quiet irgendwas kaufen und die sind dann schon ziemlich leise.
Ja. Wie sieht das aus mit Pico-PSU? Aber da hast du nicht genug Leistung.
Das ist halt irgendwie von der Leistung schon meistens ein bisschen knapp.
Wie viel Festplatten willst du mit reindrücken?
Jetzt für den Anfang glaube ich nur so 3 oder 4.
Das ist aber ja trotzdem schon mehr als eine quasi. Das ist ja dann schon blöd.
Genau, mehr als eine halt schon definitiv und dann, ja, ist das halt vom
von der Leistung von diesen
von der Leistung her halt schon echt ein bisschen knapp bemessen.
Ja.
Und ich habe auch schon von einigen Leuten gehört, dass sie diese Pico PSUs halt nicht so reliable sind.
Dafür sind es klein.
Dafür sind sie klein und leise, das ist korrekt. Also irgendwie auch scheiße. Eigentlich will ich irgendwie halt so ein Rack-Mount-Case.
Hast du bei dir ein Rack zu stehen, wo du das dann reinmounten willst oder was?
Ja, ich habe halt diese guten Ikea-Tische.
Mm. Ah, und da drunter dann.
Und die sind halt Genau, 19 Zoll. Die 19 Zoll Tische. Da kann man das halt, da habe ich halt so ein paar aufeinander gestapelt.
Und das ist dein Rack oder halt, was?
Das ist im Prinzip wie ein Rack. Was halt voll gut ist, weil ich habe halt auch irgendwie den Switch gleich auf 19 Zoll und so.
Tja.
Eigentlich, ja. Und dann halt irgendwie, wäre halt cool, so mit Hotswap vorne am Case, aber ja. Vielleicht gebe ich dann auch irgendwann einfach auf und kaufe mir halt irgendwie so ein normales
Gib nicht auf, du kannst es finden, genauso wie ich.
Genau.
Oh, warte, ich habe auch nichts gefunden. Also das ist traurig. Einfach nur traurig. Das ist diese Nasswelt, das ist einfach nur traurig.
Genau. Dann Picks.
Jo.
Stickers.
Alle haben ja dieses leidige Thema, du möchtest gerne Sticker machen, aber du weißt, du willst ihn dann irgendwo hochladen und dann so, oh shit, die haben halt irgendwie, keine Ahnung, in ihrem komischen Kribbelformat oder als, was auch immer, als PNG oder was auch immer die halt gerade möchten. Das ist ja immer voll kompliziert. Und passend darauf gibt es einen neuen Standard, nämlich den Stickers-Standard. Und der soll dieses leidige Thema Sticker standardisieren und die haben jetzt quasi angefangen, irgendwelche Typen von Stickern zu standardisieren, zum Beispiel den Square-Sticker und den Hexagon-Sticker und die Idee ist quasi, dass du den einen Sticker-Design immer machen kannst und das gibst du einfach irgendeinen Sticker. Einer von euch kommt nur über Mono links rüber.
Nicht abbrechen im Erzählen. Erzähl mal weiter von den Stickern jetzt.
Ich bin total Mono. Soll es quasi ein Sticker-RFC geben, was quasi dieses Sticker-Thema löst. Und dann hast du ein Design, kannst es überall hochladen und der Sticker-Hersteller liefert dir genau das, was du haben willst. Passend dazu, ich ziehe es mal kurz vor, ich weiß nicht, also wäre es wahrscheinlich, wenn ihr uns hört, wird es zu spät sein. Aber von Sticker Mule gibt es gerade, also Sticker Mule ist quasi ein Sticker-Hersteller. Und von denen gibt es gerade 10 Sticker, also 10, gestanzte Sticker, also mit deinem eigenen Stanzdesign, für 1 Euro. Und das ist einfach ein richtig geiler Preis, weil die sonst halt viel, 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 viel teurer sind. Und da kann man sein eigenes Design hochladen und die machen das relativ cool. Du gibst denen irgendwie ein SVG oder ein PNG und bekommst eine Vorlage und dann steht drin, so wird dein Sticker dann später aussehen, so wird er gestanzt sein und die Qualität von den Dingen ist einfach Hammer. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber das habe ich gemacht, oder?
Die Original Binärgewitter-Sticker, die ich damals gemacht habe, sind auch von
Sticker Mule. Die sind einfach nur richtig geil, also die Qualität ist einfach der absolute
Hammer. Die Runden oder was?
Nee. Die ersten, die ganz großen.
Ach, die ganz großen.
Die sind ein bisschen groß. Das,
das stimmt.
Hat mich damals selber überrascht. Ich dachte, es ist nicht so groß, aber es war dann doch eher ein bisschen zu groß. Ja, genau.
Also jetzt gibt es gerade für euer eigenes Design 10 Sticker für 1 Euro und mit Free Shipping. Also keine Ahnung, wie das funktioniert. Das ist halt eine Promotion-Aktion, deswegen geht es. Und das Krasse ist, es ist wirklich. Das hatte ich bis jetzt bei keinem anderen Sticker-Hersteller. Du kriegst einen Proof online. Also das heißt, die sagen so, so wird dein Sticker aussehen mit dem kompletten ausgestandenen Rahmen. Und dann hast du die Möglichkeit zu sagen, die Stanzung ist an der Stelle irgendwie noch nicht so richtig. Und dann macht das irgendjemand für dich und fixt diesen Sticker. Und also ich verstehe nicht, wie das funktionieren kann für 1 Euro. Das ist quasi.
Das ist jetzt Werbung.
Die wollen einfach zeigen, wie cool sie sind.
Ja, also das muss ich sagen, das hat richtig, richtig gut funktioniert. Ich habe quasi denen gesagt, so ja, hier an der Stelle hätte ich das gerne irgendwie anders ausgestanzt. Und irgendein Typ, ich weiß nicht, ob die das mit Odesk ausgesourced haben oder so, hat das quasi für mich gemacht. Und also die Sticker sehen richtig, richtig gut aus. Genau. Also ob ich da jetzt für den Vollpreis das kaufen würde, ist eine andere Frage, aber für einmal ausprobieren, für euer Lieblings-Pet-Projekt zum Beispiel habt, ihr liebt Nixos, dann könnt ihr da ohne Probleme einfach mal das Nixos-Logo hochladen und dann werdet ihr das bekommen. In richtig cooler Qualität. Auch relativ groß, also ich weiß nicht, 7 Zentimeter sind die, glaube ich, dann am Ende.
Voll gut.
Ja. Hat hier jemand.
Genau. Und ich hoffe mal, die nächsten Binärgewitter-Sticker sind dann in so Hexagon oder so.
Mhm.
Weil es ist eigentlich schon geil.
Ja.
Vielleicht nach diesem Sticker-Standard. Genau,
also das Coole an den Stickern ist ja, die sind gestanzt. Das heißt, du kannst dein komplett eigenes Design da hochladen. Nicht nur Hexagon, sondern halt einfach irgendwas.
Ja, aber dann sitze ich ja nicht mehr nach dem Standard.
Das stimmt, nicht mehr nach dem Standard, aber noch geiler. Also.
Tja.
Also Hexagon ist natürlich ein cooler Standard, da kann man jetzt wirklich nicht sagen. Hexagon-Sticker sehen immer gut aus. Nur komplett frei ist noch cooler.
Korrekt. Dann Floats. Floats sind gar nicht so einfach, stellt sich raus.
Wer sagt es? Das ist der Informatikunterricht oder was?
Klickst du mal da auf den Link und dann siehst du, wenn du hier so zwei Zahlen voneinander abziehst, die relativ groß sind und dann halt jeweils mit Punkt 0 und das ist halt so eine Zahl, die aus ganz vielen 9 besteht, die erste, und die zweite Zahl besteht halt auch aus fast gleich vielen 9, aber die letzte Zahl ist halt eine 8 statt eine 9 und dann, wenn man die so voneinander abzieht, würde man so intuitiv erwarten, dass das so 1 ist. Hätte ich jetzt so, auch wenn mein Kopfrechnen nicht so gut ist, hätte ich jetzt so gesagt, ja, das müsste so 1 werden. Yeah. Und dann hat er da ganz viele Sprachen aufgelistet, was es tatsächlich wird. In ganz vielen Sprachen wird es 2. In gewissen Sprachen wird es 0. Und eigentlich nur Perl 6, Wolfram und Soup, was ich nicht mal genau weiß, was es ist, wird es tatsächlich 1.
Und wie machen die das? Die müssen ja irgendwie dieses Float-Zeug anders benutzen, oder?
Genau, die haben irgendwie Float-Zeug richtig, also richtig halt anders
aber implementiert. Aber also das Problem ist ja...
Genau, das Problem ist, dass wenn du Dinge nach diesem Float-Standard halt abspeicherst, verlierst du Präzision. Und das ist meistens halt kein Problem, weil das irgendwo ganz hinten ist.
Ja.
Aber es gibt halt so ein paar Edge-Cases, wie dieser, den er hier aufzeigt, wo dann halt alles auseinanderfällt. Und man muss sich dem einfach bewusst sein, wenn man mit Floats arbeitet, dass es diese
Edge-Cases gibt. Dass es nicht gut ist, für deine Bankoperation Float zu benutzen.
Genau. Also sobald, wenn es zum Beispiel um Geld geht, sollte man vielleicht keine Floats verwenden, auch wenn das so aussieht wie ein Float und so eine Zahl ist mit so einem Punkt dazwischen.
Ja.
Ja, ist es halt nicht.
Ja, es ist vermutlich. Unglücklicherweise nicht, ja.
Genau, das sollte man sich einfach im Hinterkopf behalten. Und drunter habe ich noch den IEEE 754 verlinkt, den Float-Standard.
Ja, stattdessen Decimal wäre quasi der richtige. Aber ich glaube, der IEEE-Standard würde ja auch nicht helfen bei diesem Problem, was da drin beschrieben ist, oder?
Nee, das ist das Problem.
Ah, der beschreibt quasi das Problem. Das ist ja doof.
Genau. Der Vorteil davon ist halt aber, es ist halt schneller.
Man muss immer sehen, was man haben will.
Genau. Schnell, aber falsch oder halt irgendwie richtig und...
Nee, schnell, aber falsch, ist aber klar.
Schnell, aber falsch.
Schnell, korrekt. Aber gut genug.
Ja. Fail hard and fast oder so, wie war das?
Genau. Man muss sich das halt einfach...
Bewusstsein.
Dann Pix, genau. Der Donald Knuth, der Typ, der...
Den Typen gibt es auch noch.
Ich weiß nicht, ob es noch gibt, aber auf jeden Fall, was es gibt, sind seine Lectures von der Stanford University auf YouTube. Das heißt, wenn ihr irgendwie euch langweilig ist, da gibt es jetzt 110 Videos in einer Playlist von ihm. Jeweils ungefähr so um eine Stunde rum oder eineinhalb, wo er ganz viele Dinge erklärt.
Mhm. Über Computerdinge wahrscheinlich oder halt auch soziale
Probleme. Über Computer, genau. Nee, ich glaube vor allem über Computerdinge, wobei bin ich jetzt noch nicht dazu gekommen.
Kann sein.
Sie zu schauen, fairerweise.
Kann es sein, dass er auch über Familie und Freunde redet. Weißt du, wir haben es nicht geguckt, keine Ahnung, das können wir über alles reden.
Kann natürlich sein. Der Verdacht liegt natürlich nah, als Mensch, der mehrere Bücher zu Computer geschrieben hat. Dass er über Computer spricht.
Ja, vielleicht ist es ja auch so ein Social-Media-Vortrag, den er hält. Wer weiß das schon so genau. So benutzt man Facebook.
Genau. Genau.
Was haben wir noch? Flammenwerfer. Autos fahren.
Ah, Flammenwerfer, Entwerfsflammen, genau.
Das ist hier, das muss einer von deinen Artikeln sein, da steht .ch
genau.
dahinter.
Genau, das ist die Schweizer, was ist das, Schweizer Bundesbahn? Genau, Schweizer Bundesbahn, SBB. So wie Deutsche Bahn, aber halt in der Schweiz und pünktlich oder so. Und die haben da sonst...
Nur weil die Schweiz so klein ist, da kann man gar nicht so viel Zeit verlieren.
Nicht jetzt diskutieren, nein.
Das ist aber ein Problem von Deutschland, dass es so groß ist.
Ja, richtig.
Was ich meine,
selber da haben schuld, wir schon dran gearbeitet vor einigen Jahren.
Können wir über Flammenwerfer reden?
Ja, haben wir ja gerade. Zweiter Weltkrieg läuft bei uns.
Was? Ah, auf jeden Fall haben die so ein Gerät, wo sie, da hat es auch ein Bild drin, wo sie halt vorne vor so einem Zug halt so zwei Flammenwerfer hingebaut haben.
Zwei Gasturbinen, sieht aus, als würde es gleich abheben.
Genau, um die Schienen halt von Eis zu befreien.
Schon cool.
Das sieht schon ein bisschen cool aus.
Ja, also ich muss sagen,
darum habe ich
das PDF ist noch besser, weil da sind noch mehr Bilder drin und da ist ein Zug drin, der hat vorne so ein Schaber, wie so eine Bohrmaschine.
Ah, genau, diese Schneefräse.
Dampfschneeschleuder, genau. Rotary von 1896. Krass. Nicht schlecht.
Auf jeden Fall.
Und auch ein Multitrack-Drifting-Zug ist da in den Bildern drin. Schon cool. Schick.
Sehr schick. Sehr schick. Technologie der Zukunft.
Und der Vergangenheit.
Genau.
Bei den Pause Combine.
Und darüber hinaus.
Von allen Sachen eigentlich.
Dann Remove Background.
Jo.
Da ist so eine Seite, da kannst du irgendwie dein Bild hochladen.
Und den Hintergrund löschen dann, lassen. Das fand ich auch cool.
Genau. Und dann stellen sie halt das Bild frei und das ist irgendwie so eigentlich so ein Job, wo man dann halt irgendwie, das hat man früher ganz viele Leute für bezahlt, um Leute freizustellen, um sie dann irgendwie auf der Zeitung oder so nur die Leute zu zeigen und den Hintergrund auszuwechseln,
ja,
oder
so ein typisches
Videos oder
Bildding eigentlich, ja.
Bildzeitung. Genau, das ist so ein typisches Ding und das macht es halt irgendwie mit so ein bisschen Machine Learning und Magie.
Machine Learning, mein Arsch, ey.
Ja, ich weiß auch nicht so genau. Ich nehme an, sie sagen, sie machen das mit Machine
Learning. Nee, die machen es mit AI. Die müssen quasi...
Genau. Sage ich ja Magie. Ist doch AI.
Kann man hier irgendwas hochladen, warte.
Ja, kann man ein Testbild
geben. Und
ich lade mal unser aktuelles Bild von YouTube hoch, warte. Pix.
Funktioniert erstaunlich gut.
Mhm.
Für das ist halt magisch einfach passiert.
Und go.
Und.
Naja, hat nicht ganz so richtig geil funktioniert, muss ich ja sagen. Haben wir ein bisschen zu viel vom Stormman abgeschnitten. Besonders haben sie einfach Software weggeschnitten. Das heißt jetzt nur noch Software. Aber prinzipiell.
Oh nein.
Ah ja, gut, die konnten halt nicht wissen, dass es ein Meme ist.
Genau, also es wird sicher auch nicht für alles. Genau,
100%
gut funktionieren,
aber das ist schon echt, also das ist schon ziemlich gut.
Aber es funktioniert halt ziemlich gut und ich meine, was will man mehr?
Mhm, ziemlich gut, wenn es ziemlich gut funktioniert.
Gerade so, genau, ist gerade so gut genug. Ja. Und teilweise ist ja auch, wenn es gut genug ist, reicht es halt auch schon.
Ja,
gerade so, wenn du
besonders
irgendwie so YouTube machst.
Oder wenn du einfach schnell ein Meme brauchst, zack.
Genau. Ist halt.
Ist cool, auf jeden Fall.
Dann. Da ich mir ja überlege, dieses Mainboard zu kaufen, das ja 10 Gigabit Ethernet hat, habe ich mich mal umgeschaut, was es denn so für 10 Gigabit Switches gibt.
Mhm. Erzähl mir mehr.
Sich jetzt nicht gerade ruiniert. Und erstaunlicherweise gibt es von Mikrotik gibt's einen, der kostet sowas um die $117.
Das ist nicht so teuer.
Es sind zwar nur 5 Ports, aber
mehr Gerät hast du eh nicht, oder?
Sogar nur 4 Ports, Entschuldigung.
Ja.
Sind sogar nur 4 Ports, also ist ziemlich klein, aber wenn du dir jetzt so überlegst, du hast dein NAS und dein Hauptcomputer, dein Desktop-Computer und vielleicht noch irgendwie sonst noch ein Gerät oder so.
Oder einfach einmal
ja
upstream
vielleicht.
Zu einem normalen Switch.
Genau, oder nochmal upstream zum normalen Switch und so, und dann reicht das vielleicht auch schon.
Ja.
Und eben bekommt man für ziemlich wenig Geld und was halt auch ein ziemlich cooles Feature ist, zumindest so für Leute wie mich, die den Kram halt irgendwie leise haben wollen.
kannst du,
weil sie das nicht ins Rechenzentrum stellen, ist halt lüfterlos.
Ah, nice.
Heißt, kannst du dir auch unters Bett legen und trotzdem noch schlafen.
Läuft mit RouterOS.
Genau, entweder RouterOS
oder SWOS. Was,
okay, ich habe noch nie gehört. Genau, was SWOS oder wie auch immer man das aussprechen mag, ist halt im Prinzip dann einfach nur, dann ist es nur ein dummer Switch.
Ah, okay.
So im Prinzip so ein Managed Switch und das RouterOS wäre halt
mehr.
Könnte man einen ganzen
was auch immer diese vier Ports alles an verschiedenen Magic machen sollen.
Genau, ja, könnte man
Mirror irgendwie Port wäre vielleicht noch ganz cool.
Ja, irgendwie so Kram.
Aber bei vier Ports.
Das an- ja, ja. Genau, und dann kann man da vier SFP Plus Module reinstecken.
Mhm. Aber die kosten jeweils auch nochmal ein Stück.
Genau, aber da gibt es auch, es gibt die von Mikrotik. Es gibt da aber auch andere Third Parties, die wohl funktionieren, die billiger sind. Beziehungsweise, wenn man sich beispielsweise ja den Switcher irgendwie eh weiß, wie viel Kabel man dazwischen braucht, gibt es ja diese Direct Attach Kabel mit den SFP Plus Dingern auf beiden Seiten gleich dran und der Faser dazwischen und die sind nochmal ein Stück billiger.
Ja,
die sind
ein ganz Stück günstiger, ja.
Und dann kann man sich halt einfach irgendwie zwei, drei von denen kaufen und das zusammenstöpseln.
Ja.
Oh ja. Überlege ich mir dann zu kaufen, okay. Eventuell. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus und irgendwie für den Preis ist halt auch so ein Bereich, wo man sich das für zu Hause auch einfach mal kaufen kann.
Also das wird langsam.
Genau. Es kommt. Langsam, aber es kommt.
So, ich habe einen Pick. Es geht um prominente Persönlichkeiten, die sich per Photoshop so ein bisschen quasi haben nachhelfen lassen, dass die ja so ein paar Unebenheiten halt ausgleichen lassen. In dem Fall ist es Donald Trump und der hat so ein paar sehr spezielle Features nachbessern lassen von sich, würde ich es jetzt nennen. Einmal hat er seine Fingerlänge machen lassen von dieser PR-Firma. Und das andere Mal hat er sich mal schön irgendwelche Buff-Schultern geben lassen. Und ich finde es einfach nur geil, dass er sich die Finger hat länger machen lassen. Ich meine, wie geil ist das denn bitte? Mit seinen kleinen Wurstfingern. Das ist
vollkommen
crank. Kommst halt nirgendwo hin, ja. Nee, ist schon echt gut. Und genau, das ist hier so ein Twitter-Tweet mit einem Video dran, wo er dann ganz schnell hin und her macht, dass man quasi den Unterschied sich angucken kann.
Das ist schon lustig.
Wunderbar.
Ein Traum. Ja, ich habe auch was mitgebracht zum Abschluss der Picks. Ja, auch Fotos, genau. Aber hier geht es um einen guten Zweck. Und zwar eine Seite, oder erstmal, der Link geht auf einen Artikel von Peter Pixel, der beschreibt die Seite.
Wer ist dieser Peter Pixel?
Peter Pixel ist ein Blog, der über Pixel postet, also über Fotopixel vor allem. Ist ein Fotoblog.
Was hat das mit Peter zu tun?
Nein. Okay. Es sind eher statt Mega, Giga, Terra Pixel sind es halt Peter Pixel.
Okay.
Die schreiben über Wikishootme und Wikishootme ist eine Seite, die auf einer Karte heraushebt, an welchen Stellen, geografischen Stellen, die Wikimedia Foundation Fotos braucht. Und das ist ganz cool, wenn man das einfach mal auf seine Heimatstadt scrollt und dann die roten Kreise anklickt und überlegt, habe ich davon irgendwo ein Foto oder komme ich da jeden Tag vorbei und könnte ein Foto machen und es hochladen?
Mhm, ja. Das ist wie dieses Bahndingens, was wir mal hatten.
Ja, genau, das sind ja die Bahnhofsliebhaber, die da Fotos austauschen. Aber das hier ist ja für die Dokumentation der Welt. Das ist ja auch
mit Bahnhöfe sein können.
Bahnhöfe sind da auch drin verzeichnet, genau, aber Bahnhöfe sind halt üblicherweise durchaus gut fotografiert.
Meinst du? Ja, weil es dieses Bahnhofsprojekt
gibt. Ja, nur deshalb, richtig. Nur deshalb.
Ah, du musst irgendwie quasi freigeben, dass er deine Location haben darf oder so.
Nee, musst du das?
Also ansonsten bleibt bei mir der Bildschirm weiß halt. Was?
Nee, aber du kannst dann auf dieses Lupending Search klicken und dann nach einem Ort suchen und dann geht das auch ohne.
Free University of Berlin. Ha, das ist ja cool. Okay, Komödienhaus. Das ist ja cool.
Das ist echt cool.
Der Wrapped Reichstag, das kriegst du, glaube ich, nicht mehr so. Das kriegst du nicht mehr fotografiert jetzt.
Wird schwierig.
Aber das ist ja schon cool. Da kann man jetzt echt mal nichts sagen. Guck mal hier. Jetzt.
Und dann lädst du einfach das Foto hoch, oder? Was musst du da machen?
Genau, da kannst du. Du kannst sogar, wenn du auf der Karte Rechtsklick machst, wenn du eingeloggt bist, kannst du erstelle ein neues Wikidata-Item an diesem Ort sagen und dann kannst du auch für beliebige Orte Bilder noch zusätzlich hochladen. Aber eigentliche Idee ist ja erstmal zu Orten, die noch nicht bebildert sind, Fotos hochzuladen.
Okay. Vom Shakespeare gibt es zum Beispiel auch kein Bild aus irgendeinem Grund.
Was?
Verrückt, oder?
Verrückt, ja.
Wie funktioniert denn das jetzt? Wie kann ich was auch machen?
Es gibt ernsthaft immer noch Panoramio-Bilder.
It's me, Panoramio. Was ist Panoramio?
Panoramio war ein Bilderdienst, der irgendwann von Google gekauft wurde. Oder er war sogar von Google, das weiß ich nicht mehr. Aber Google hat den Dienst halt leider eingestellt. Das war ein Dienst, wo du auch so Fotos, die du gemacht hast, geotaggt hochladen konntest und damit die Welt dokumentieren. Sie haben dann irgendwann die Daten in den Google-Account gemerged und
dann waren sie weg.
All your Panoramio-Fotos are being copied to your Google. Google Album Archive.
You have no chance to survive, make your time.
Oh je, mein Google, da hätte ich nicht draufklicken sollen. Was sind das denn für Bilder?
Ach du
Also komm,
Scheiße.
Lass uns zum Ende kommen. Wir haben hier noch Happenings.
Happening!
Und was passiert?
Die FOSDEM.
Genau, kommendes Wochenende ist in Brüssel die FOSDEM, die größte Open Source Entwicklerkonferenz. Wenn man Zeit hat und in der Nähe ist oder Zeit hat hinzukommen, ist das sicherlich ein sehr lohnendes Event mit schönen, mit vielen interessanten Vorträgen und noch viel wichtiger an so einer Konferenz, vielen interessanten Köpfen, mit denen man diskutieren und sich unterhalten kann.
Hm. Ja. Schön. Bist du da?
Tipptopp. Ich leider nicht.
Eieiei, wer ist
Klappt
da?
Nicht.
Ja, ich bin da.
Ach, du bist da. Ich bin leider nicht da. Hat nicht funktioniert.
Enttäuschend.
Ich weiß, ich bin selber enttäuscht von mir. Ja, ich werde aber versuchen, das nächstes Jahr mal richtig zu machen.
Genau. Einmal. Einmal.
Wie viele Events, wie viele Tage gibt es da? 2 Tage sind es.
Ja, ist das Wochenende. Ist.
Genau, Samstag,
Sonntag. Oh, es gibt echt viele Vorträge.
Ja, das ist riesig, das Event.
Krass.
Korrekt.
Man scrollt hier und es hört einfach nicht auf.
Genau. Wenn ich es nicht vergesse, nehme ich Sticker mit. Das heißt, wenn ihr auf der FOSDEM seid und Sticker wollt, cool. Können wir das bestimmt tun.
Cool.
Genau. Und muss ich schon sagen, enttäuscht von euch.
Was?
Sad. Hier. Ja, sad.
Darum können wir keine tollen Sachen haben.
Genau, wegen euch.
Wegen uns Suckern.
Wegen euch.
Aber der Ingo ist bestimmt auch, der ist bestimmt auch nicht da. Kannst wegen ihm auch,
das bestimmt auch nicht
sein, wegen ihm auch enttäuscht sein. Fairerweise.
Ja.
Fairerweise, genau. So. Auch über den enttäuscht sein, nicht nur über uns.
Ja, wenn dann über alle Leute enttäuscht sein.
Ich werde das ausweiten auch auf den Ingo.
Okay, perfekt. Danke. Dann ist die Enttäuschung nicht so tief. Sind diese blauen Punkte, was bedeutet das? Das sind einfach
da irgendwelche Bilder, das ist auch, ja, da kann man auch sehr viel Zeit mit zubringen, da einfach
Skulpturen
davor zu sitzen.
Skulpturen in Stuttgart, das ist ja geil.
Anzugucken, was andere Leute schon so hochgeladen haben, ja.
Und das ist dieses Wikimedia einfach. Wikidata?
Wikidata, Wikimedia, genau, das sind die.
Aber wer hat gedacht, dass es jetzt eine gute Idee ist, das Ölhafen-Terminal von Stuttgart hochzuladen? Ach, das Panoramio.
Irgendein User, genau. Und die haben auch irgendwann mal Panoramio-Daten integriert.
Ah, der
weil die Panoramio-Lizenz das wohl erlaubt hatte oder so.
Das ist ja geil. Was hier? Stuttgart-Wagen, Christophorus Haus. Heieiei, das ist ja krass. Lustig. Nee, da kann man einfach für immer bleiben. Also, ich glaube, ich bleibe hier. Bis nächste Woche.
Viel Spaß.
Stuttgart-Geisburg Power Station. Beste Sache.
Gut, wunderbar. Dann haben wir es für heute.
Ich glaube auch, wir sind durch.
Yes.
Ein Traum.
Also dann? Friedhof Geisburg.
Dann sagen wir Tschüss. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Und wie immer, Ingos Spruch. Habt Spaß.
Am Gerät.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Ciao, ciao.